Bewegt Bild Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbildbanausen sind back.
Filme und Serien. Heute gibt's richtig was auf die Ohren.
Heute gibt's sowas von auf die Ohren. Wir sind bei Episode 4 und ich habe einen Elefantenhaufen an Filmen geguckt und, ein Brontosaurushaufen habe ich sozusagen gesehen.
Also wortwörtlich scheiße.
Nee, scheiße würde ich nicht sagen, aber durchwachsen durchaus.
Aha.
Während du dir nämlich die spanische Sonne aufs Sixpack brennen liest, ja, war hier nämlich Herbstwetter und insofern hatte man genug Zeit und Gelegenheit, da eine Menge Stoff zu gucken, weil das Wetter war hier richtig scheiße eine Zeit lang. Jetzt geht's ja wieder.
Ja.
Und da hat sich einiges angesammelt.
Ja, ich bin gespannt.
Während du dein Lee von Schleck am Strand gelutscht hast.
Ein bisschen was habe ich ja schon auch geguckt. Außerdem gab es da ausschließlich Fisch.
Fisch gab es da, ist auch nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz mit unserem Ping-Pong werden wir heute wahrscheinlich nicht hinkommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar mehr Sachen reinschmeißen als du.
Ja, macht ja nichts.
Aber das kriegen wir hin. Aber bevor wir ins Eingemachte gehen, habe ich hier erstmal eine Bombe, die ich platzen lassen will. Soll ja keiner sagen, dass ich dir nicht zuhöre, ja? Ich muss dich erstmal mal zitieren.
Mhm.
Und das machen wir ganz einfach. Ich halte mal hier ans Mikrofon ran, ich hoffe, das geht.
Das kann man sich ansehen. Jetzt bist du natürlich wieder bei den Prioritäten,
was du sagst. Hallo, du bist der Glas-halb-leer-Typ.
Unter 8 wird nichts geguckt.
Naja, wenn man, je nachdem, wie man seine Zeit einteilen möchte, ne?
Ja, ich habe auch nichts dagegen, mal eine 6-Punkte-Serie zu gucken oder einen 6-Punkte-Film.
Du guckst dann eben, bevor du eine 8,5-Punkte-deutsche Serie guckst, guckst du dann eben einen 6-Punkte-Netflix-Film.
Kannst du dich noch an dieses Zitat erinnern, unsere ganze Netflix-Diskussion?
Ja, natürlich.
Und jetzt kommt's.
Du hast einen deutschen Film geguckt.
Nämlich den du empfohlen hast.
Oh.
Ist ja nicht so, dass ich dir nicht zuhöre, ja, auch wenn ich dich die ganze Zeit hate. Ich habe gesagt, okay, gib mir mal eine Chance, was er so reinschmeißt in die Filme- und Serien-Sendung und guck mal rein.
Ich kann es kaum erwarten, dass du den Film auseinandernimmst.
Es ist kein Film. Ich habe 2 Folgen von Eichwald MDB gesehen.
Oh, geil.
Weil du gesagt hast, 8,5 Punkte deutsche Serie, guck dir lieber die an, anstatt so einen durchschnittlichen Netflix-Filme.
Ja.
Habe ich getan.
Okay.
Und das habe ich jetzt davon, wenn ich mal auf Lee höre. Nämlich immer noch die gleiche Meinung wie vorher.
Nicht im Ernst. Was bist du denn für eine Pfeife?
Richtiger Banause, sagst du?
Ja, aber big time.
Ey, sorry, ey. Mehr als 2 Folgen habe ich wirklich nicht ausgehalten, ey.
So.
The fuck you looking at, old man?
Huh? What the fuck?
Also wirklich, nie ausgehalten hast du sie noch alle?
Ey, sorry, Alter. Das war so Boulevard-Theater vom Allerfeinsten, ey. Ich hab die Drehbuchlines irgendwie in den Szenen noch irgendwie vorher noch auswendig lernen sehen, ey. Das war alles irgendwie so aufgesetzt und so typisch deutsch, dass ich denke so, boah, ey.
Boah, ich bin schockiert.
Stromberg mit ein bisschen Politik. Super, sehr kreativ. Nee, Digga.
Okay, jetzt nur mal kurz dass ich die Gewichtung hier verstehe. Stromberg fandst du auch scheiße?
Nicht die Originale. Also nicht The Office und die amerikanischen und englischen Versionen. Aber die original deutsche Stromberg fand ich auch nicht doll. Ja.
Im Ernst, du mochtest Stromberg nicht?
Nee, nicht besonders. Bisschen.
Wie kann man denn Stromberg ein bisschen mögen?
Na, indem man bestimmte Sachen lustig findet und andere wieder nicht. Ich bin jetzt nicht so der große Stromberg-Fan, aber da kann ich nachvollziehen, dass es lustig ist. Im Gegensatz zu Eichwald MDB.
Ey, du bist
da fand ich zum Beispiel nur lustig.
Generell kein Comedy-Fan, das ist wahrscheinlich das Problem.
Das ist zum Beispiel ja totale Schwachsinn.
Du
weil
gehst zum Lachen in den Keller, wir haben es etabliert.
So
steht
Scheiße.
Fest, hiermit steht es. Das mit Anchorman ist purer Zufall.
Das ist kein purer Zufall, Junge. Ich habe einfach nur ein anderes Level, was Comedy angeht, ja?
Level.
Du stehst auf Boulevard-Komödien.
Wir nennen es jetzt Level.
Ich stehe auf lustige Lacher, die auch ein bisschen intelligent sind. Da lacht er mich aus, Alter.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Alter.
Nein,
also wenn Eichwald MDB 1 ist, dann ja wohl auch intelligent, Alter.
Nee, Alter. Das war überhaupt nicht intelligent.
Oh mein Gott.
Das war ein Stromberg-Charakter, der einfach abgeguckt worden ist und dann in eine Politik-Serie verfrachtet worden ist.
Was hast du da die ganze Zeit mit Stromberg?
Das hat mich einfach die ganze Zeit daran erinnert. Nur, dass Stromberg ja um einiges intelligenter gemacht worden ist und ich den schon nicht übermäßig lustig finde. Und nee.
Also ich finde es ein komplett anderer Style auch. Also für mich eine ganz, ganz andere Serie.
Also ich habe mich durch die 2 Folgen gequält und wie gesagt, habe nicht einmal gelacht und fand's albern. Ich fand's mega albern.
Gequält hat er sich.
Also intelligent ist anders, sondern das war wirklich albern.
Nachdem du dir x Lars von Trier-Filme angeguckt hast, hast du dich jetzt eine Stunde mit deutscher Comedy gequält.
Ich gucke mir 17 Stunden Lars von Trier an, bevor ich mir die 3. Folge von Eichwald MDW angucke.
Ja, Alter, oh mein Gott.
Die ist schon wieder, ey, wir senden seit drei Minuten, der ist schon wieder hier komplett schockiert, ja. Und nicht meiner Meinung.
Ich bin froh, dass die Einigungsklingel außer Reichweite ist. Alter. Also, die kommt nicht zum Einsatz.
Digga, ich bin so froh, dass ich mit dir den Podcast mache, weil dadurch lerne ich echt eine Menge Filme und Serien, die ich mir nicht angucken werde.
Dito.
Beth Dito. Ja. Fangen wir gleich mit dem größten Kalau an.
Gut,
aber okay, ich will kein weiteres Wort über Eichwald-MdB verlieren, sondern...
Ja, sehr schön. Dann ist das ja auch schnell abgehandelt. Das war jetzt dein erstes Ding, ja?
Das war jetzt... das war nicht mein erstes Ding. Das war tatsächlich nur eine Abhandlung über deinen Tipp und wie viel Gewicht man drauflegen sollte, wenn du hier irgendwelche Serien reinschmeißt.
Okay. Schade, ich dachte, das wäre jetzt schon eins von deinen...
Nee, war's nicht. Aber ich mache einen exakt krassen, guten Übergang.
Aha.
Bleib nämlich in der Politik.
Wow.
Und kommt zu einem Film, den ich gesehen habe, der auch in politischen Kreisen spielt, der aber um einiges anspruchsvoller und Achtung.
Jetzt werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen.
Natürlich werden Äpfel mit Birnen verglichen. Natürlich. Ich meine, das ist unsere Spezialität.
Banausen vom Feinsten.
Richtig. Also wir reden von einem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der hochgehandelt wird und der um ein Haar Präsident geworden wäre. Es geht um The Frontrunner. Der ist in Deutschland eher bekannt unter der Spitzenkandidat. Ein Film von 2018. Hat bei IMDb eine 6,2 bekommen und einen Metascore von 61 für die Zahlenfetischisten. Und diesen besagten Präsidentschaftskandidaten spielt der gute Hugh Jackman. Den kennen wir alle als Wolverine.
Tun wir.
Hast du den Film gesehen?
Nein.
Interessierst du dich für Politfilme, Thriller?
Das kommt sehr drauf an. Nicht uneingeschränkt.
Ist jetzt nicht dein Lieblingsgenre?
Nein.
Okay. Es ist ganz interessant, weil es geht um einen Präsidentschaftskandidaten, wie gesagt, der erstmal zur Wahl aufgestellt wird und dann ziemlich gnadenlos verkackt und dann aber 4 Jahre später nochmal ins Rennen kommt und anscheinend dann das Timing so abgepasst hat, dass er bei allen Umfragen extrem vorne liegt und eigentlich so gut wie nichts schief gehen kann. Wenn nicht die gute Frauenwelt wäre, weil in diesem besagten Wahlkampf und in dieser Führung kommt nämlich eine kleine Affäre ins Spiel und das bringt das Ganze etwas ins Wanken.
Okay.
Erstmal vorab, also die Pluspunkte an dem Film. Er hat so ein bisschen diese 80er-Jahre-Optik, beziehungsweise erinnert ein bisschen an das 70er-New-Hollywood, weil du hast die ganze Zeit diese bedeckten Töne, du hast so die 80er-Jahre-Klamotten und was ganz interessant ist, der Film wurde auch komplett mit Technik gedreht, die es nur in den 80ern gab, also die nur in den 80ern verfügbar war, was die Kamera angeht und was den Sound angeht. Das ist zum Beispiel ganz cool.
Okay. Warum machen die sowas?
Naja, um so ein bisschen diesen Retro-Touch wahrscheinlich hinzukriegen. Ja, ja, was auch super.
Nicht nur so ein bisschen. Also, ich meine, wenn die nur Sachen aus den 80ern verwendet haben, dann zwangsläufig.
Richtig. Klamotten, Sound und dann halt auch die Technik dazu.
Okay.
Die Idee kam von Jason Reitman. Der war nämlich der Regisseur des Ganzen.
Aha.
Und die Optik kommt auch gut rüber. Du hast halt die ganze Zeit so ein bisschen diesen Score, so ein bisschen mit so Marching Band Sounds und staccato-mäßigen Hintergrundinstrumenten, also wo du so ein bisschen so diese, so wie die Cheerleader immer zu den Footballteams einmarschieren beim College, so ähnlich hört sich halt auch der Score an. Und das ist ziemlich viel Dialog auf jeden Fall, ziemlich viel hin und her und ziemlich gute Optik.
Das heißt, der Film spielt in den 80ern?
Der Film spielt in den 80ern, genau, 1984 steigt er ein und es geht eigentlich um die Präsidentschaftswahl im Jahr 1988.
Okay, und von wann ist der Film selbst?
Der Film selbst ist von 2018.
Ah, okay.
Der ist noch relativ frisch auf dem Tisch.
Mhm.
Wie gesagt, Jason Reitman hat Regie geführt, den kennt man unter anderem von Up in the Air, von Juno. Mein Lieblingsfilm von ihm, Thank You for Smoking.
Auch schön.
Nicht ganz so bekannt, aber großartig.
Ja, der war toll.
Und gerade dreht er ja dieses Ghostbusters 2020.
Mhm.
Und da sind wir auch sehr gespannt. Das ist ein ganz anderes Genre. Hier ist es ein bisschen anspruchsvoller. Und neben Hugh Jackman haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr ansehnliche Riege von Schauspielern. Also wir haben Vera Farmiga als seine zukünftige Präsidentschaftsgattin. Wir haben J.K. Simmons. Und was ich interessant fand, wir haben Alfred Molina, zu dem ich auch später noch zu sprechen komme, als Ben Bradley. Und Ben Bradley war der Herausgeber der Washington Post damals. Mhm. Und die gleiche Rolle von diesem Ben Bradley wurde nämlich in einem anderen großen Journalistenfilm, nämlich in All the President's Men, sprich die Unbestechlichen,
ja,
wurde die gleiche Rolle von Jason Roberts gespielt. Und in The Post wurde die gleiche Rolle von Tom Hanks gespielt.
Oh.
Und dann wiederum in Spotlight hat nämlich der Sohn von Ben Bradley, nämlich Ben Bradley Jr., die Rolle wurde wiederum von John Slattery übernommen in Spotlight. Das heißt, Ben und sein Sohn wurden insgesamt also jetzt zum vierten Mal in einem Film dargestellt, was die Washington Post und den Herausgeber angeht.
Abgefahren.
Also ist so ein bisschen so dieses Journalistische, weil die Journalisten kommen natürlich hinter die Affäre und dann ist so ein bisschen, okay, wie sehr gibt er es zu? Der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist, dass er leider nicht so viel Angriffsfläche bietet, was so die Handlung angeht, also die Komplexität, weil wenn man das Ganze zusammenfasst, ohne groß spoilern zu wollen, weil selbst in jeder Handlungsbeschreibung ist es drin, ein Präsidentschaftskandidat, der hoch gehandelt wird, geht in eine Affäre ein, macht natürlich einen großen Fehler, wird entdeckt und ist natürlich als Präsident nicht mehr tragbar. Und
damit weiß man eigentlich schon den ganzen Film.
Damit weiß man schon den ganzen Film und der Spannungsmoment ist natürlich raus, weil der Spannungsmoment ist letztendlich nur gewisse Pressekonferenzen, wo man halt darauf wartet, okay, kommt er jetzt raus mit der Sprache oder kommt er nicht raus mit der Sprache? Mhm. Und Hugh Jackman spielt es gut, weil du siehst ihm natürlich den Zwiespalt an zwischen, okay, moralisch jetzt irgendwie mit der Wahrheit rauskommen oder auf der anderen Seite Präsident werden, so weißt du, und versuchen noch irgendwie mit allen Mitteln das zu verteidigen. Aber es ist natürlich zu wenig Drama und zu wenig Skandale und zu wenig Spannung wie bei den anderen besagten Filmen. Bei Die Unbestechlichen oder The President's Man hast du ja die ganze Zeit mega spannende Szenen und Sachen, die da irgendwie reingeworfen sind. Und hier ist es halt so, hier sind es halt Pressekonferenzen und letztendlich passiert nicht wirklich viel. Das kann man dem Film vorwerfen.
Klingt schade, weil die Besetzung, also ich meine gerade J.K. Simmons gucke ich mir immer an.
Ohne Frage. Das
ist ein geiler Typ.
Also sind auch Nebenrollen sehr, sehr gute Schauspieler besetzt aus Serien und aus Filmen, aber die Handlung gibt leider nicht so viel her, um jetzt irgendwie die 2 Stunden zu sagen, okay, der Film ist jetzt großartig, er ist gut gemacht, aber es passiert einfach nicht viel. Ja. Okay. Also Schade. Letztendlich gut, ist klar, er geht in eine Affäre ein, man kann ihn als Präsident nicht mehr einsetzen, das war's. So, weißt du? Und da ist einfach zu wenig Skandal, dass man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt interessant. Und Hugh Jackman spielt diese Rolle des Gary Hart sehr gut. Es beruht ja halt, wie gesagt, alles auf wahren Begebenheiten, aber der Grund, warum dieses Kapitel in der amerikanischen Geschichte noch nicht verfilmt worden ist, ist wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu wenig hergibt, um dann einen Film irgendwie rauszubringen. Kann man schon so sagen.
Okay.
Aber so viel zu The Frontrunner, der Spitzenkandidat. Ich gebe trotzdem 6 Washington Post-Ausgaben, weil es ist ein unterhaltsamer, guter Film. Aber es wäre definitiv mehr drin gewesen. Und es gibt einige Filme über Journalisten gegen Politiker, die um einiges spannender und unterhaltsamer waren.
Ja, klingt wenig begeistert von deiner Seite.
Mittelmäßig halt.
Ja.
Wie gesagt, ausbaufähig.
Okay.
So viel dazu. Ich hau mal gleich den nächsten raus, oder?
Mhm.
Okay. Der nächste ist auch nicht besonders spektakulär. Ich hake mal erstmal die unspektakulären
ab. Heute bieten wir euch gesundes Mittelmaß.
Genau, ich habe tatsächlich bei Amazon für den Film 3,99 bezahlt, weil ich gesagt habe, ja, irgendwie habe ich mal Bock auf so ein bisschen leichte Unterhaltung.
Du Gangster.
Und habe mir einen Film angeguckt, der How to be Sexy heißt.
Okay, wolltest du dir Tipps holen?
Jetzt hast du mir meinen Witz vorweggenommen, Mann. Ich wollte gerade sowas Ähnliches bringen. Ich wollte sagen, einen Film, den du hättest sehen sollen. How to be Sexy im Englischen elegant übersetzt, weil da heißt er im Original Slow Learners.
Okay.
Das kann man natürlich nicht übersetzen, deswegen im Deutschen How to be Sexy einfach einen anderen englischen Titel genommen. Ist ein kompletter Indie-Film, eine Indie-Rom-Com.
Okay.
Kannte auch, bis auf eine einzige Ausnahme, kannte ich auch die Schauspieler überhaupt nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Regie hat einen Don Argot geführt und in Kollabo mit einer Sheena M. Joyce, die ich auch noch nie gehört habe. Und diese Sheena M. Joyce ist eine Produzentin, die hat primär so seine Sachen davor produziert, aber es sind alles Filme und Serien und so weiter, die komplett an mir vorbeigegangen sind. Und bei How to be Sexy kann ich jetzt schon mal vorab sagen, dass ich extrem überrascht war am Anfang, weil der Film super witzig eingestiegen ist. Weil der Film handelt von 2 Lehrern, also er ist Lehrer und besser gesagt, er ist nicht Lehrer, sondern er ist halt so Schülerberater, der so die Schüler so ein bisschen auf ihren weiteren Berufswegen und so berät im Büro. Mhm. Und sie ist halt eine Lehrerin.
Okay.
Und die sind beide halt total verkorkst und treffen sich halt auf irgendwelchen Dates mit irgendwelchen Blind Dates und über Tinder mit irgendwelchen Leuten im Restaurant, sind aber total unfähig, eine Konversation zu führen, weil es halt komplett irgendwie Nerds sind. Also er ist ein Nerd und sie ist halt ziemlich verkorkst. Mhm. Und diese Dates mit denen sie sich treffen. Das hat extrem witzig auf jeden Fall inszeniert und ich habe auf jeden Fall gut gelacht am Anfang. Mhm. Und dann ging es so weit, dass die Eltern den Sohn schon für schwul gehalten haben und dann schon ihn zum Outing zwingen, obwohl er überhaupt nicht schwul ist und dann halt auf Frauen steht und so. Insofern, also es waren extrem witzige Szenen am Anfang dabei. Mhm. Das Problem ist bloß, wenn es dann anfängt, ich glaube, ich spoiler jetzt auch nicht, wenn ich sage, dass die beiden Best Friends sich dann irgendwann mal näher kommen, dann hat der Film leider verloren, weil dann wird es sehr unglaubwürdig und uninteressant, weil nämlich die beiden einen kompletten Imagewandel durchleben, weil dieses How to be sexy ist darauf bezogen, dass sie sich aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Reality-Shows, wo irgendwelche Häftlinge sich aus 10 Frauen einen aussuchen und aus anderen Sendungen irgendwie so bestimmte Sachen raussuchen und dann so ein bisschen auf ihr eigenes Image übertragen und dann komplett einen Imagewandel durchlaufen.
Hä?
Das heißt, dieser Nerd entwickelt sich innerhalb weniger Szenen auf einmal zum absoluten Bad Boy, der Leuten in der Kneipe irgendwie auf die Fresse haut und nur noch irgendwie mit so einem Bandana rumläuft und komplett anderes Outfit hat und komplett anders auftritt und sie natürlich auch. Dadurch, dass sie sich im Fernsehen irgendwelche Sachen aufschnappen. Und dann wird es nicht nur unglaubwürdig und albern, sondern dann wird es auch noch kitschig, weil die beiden dann so ein bisschen die Gefühle füreinander entdecken. Aha. Und dann verliert der Film leider.
Ja, okay, klingt alles eher so semi.
Ist semi, also Boxoffice von dem Film waren $21,000. Wie gesagt, ist ein absoluter Indie-Film und sehr unbekannt, ist von 2015. Mhm. Fing aber leider sehr vielversprechend an. Also was heißt leider? Also am Anfang war ich sehr positiv überrascht und habe mega, mega gelacht, aber nach 30 Minuten, 40 Minuten hat der Film, ging die Schraube leider komplett nach unten und der konnte die Qualität nicht halten. Also wenn er das, was er am Anfang versprochen hat und so wie er eingestiegen ist, wenn er dieses Tempo bis zum Ende durchgehalten hätte, dann hätte er das Zeug für 7 Punkte durchaus gehabt. Also
okay.
War eine extrem gelungene Indie-Komödie am Anfang.
Und jetzt, wo bist du gelandet schlussendlich mit deinen Punkten?
Ist leider abgerutscht. Also ich bin bei 5,5 Imageberatern von RTL.
Aha.
Mehr wären es leider nicht. Wie gesagt, also wenn ich nur die erste halbe Stunde beurteilen würde, dann wäre es wahrscheinlich 7 gewesen. Aber am Ende waren es dann 5,5. Also am Anfang fand ich ihn sehr, sehr witzig und dachte, okay, die 390 waren doch gut investiert, überraschenderweise, obwohl ich keinen von den Schauspielern kannte. Am Ende bin ich bei 5,5 gewesen.
Ja, das klingt nicht so geil.
Naja, wenn ihr der Meinung seid, How to be sexy euch für 390 kaufen zu müssen, eher nicht. Oder ihr redet nochmal mit Amazon Prime, vielleicht geben die euch einen Rabatt für die erste halbe Stunde und dann könnt ihr aussteigen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Vielleicht könnt ihr euch die für 1,50 angucken.
Oder irgendwann ist er umsonst.
Oder irgendwann ist er umsonst. Also ihr könnt mal reingucken, wenn ihr so leichte Unterhaltung für nebenbei haben wollt oder eure Freunde mal ruhig stellen wollt, dann könnt ihr den empfehlen.
Du meinst, Frauen können mit dem Film mehr anfangen?
Ja, ist halt eine Beziehungs-Rom-Com aus dem Indie-Bereich. Ich denke, Frauen können damit mehr anfangen. How to be sexy.
Slow learners. Tut mir leid, mich hast du nicht überzeugt. Ich habe keinen Bock, den zu sehen.
Ich habe jetzt bei 5,5 jetzt auch nicht versucht, dich zu überzeugen. Also die Punktevergabe müsste dir schon selbst als dumm Menschen.
Ja.
Dumm.
Danke.
Du bist dumm. Selbst das müsste dir sagen, dass ich nicht bei 5,5 versuche, jemanden zu empfehlen, sondern eher den Leuten zu sagen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, den Film zu gucken, vielleicht klemmt ihr euch.
Ja, aber hätte ja sein können, dass ich jetzt als gnadenloser Romantic Comedy Fan.
Bist
voll,
du das?
Voll ja? Auf die. Nicht wirklich.
Was ist denn deine Lieblings-Rom-Com?
Boah. So aus dem Stegreif,
komm.
Gibt es da irgendeine, die vertretbar ist? Vielleicht für Hochzeiten oder ein Todesfall.
Ah, okay.
Ansonsten.
Die halt fallen keine ein oder was? Nee, also,
doch,
also
aber die sind alle so krass vorhersehbar. Ich meine, viele sagen Love Actually. Und das finde ich halt, klar, das ist auch alles nett gemacht und so, aber eben, ich finde, also man sieht dann, dass den Ausgang schon sehr früh kommen und das finde ich halt generell doof bei Filmen.
Ich finde es halt auch wichtig, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt.
Also, ja, sowieso, klar.
Also wenn die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt, die in dieser Rom-Com mitspielen, dann hat er schon mal gewonnen, auch wenn du weißt, es wird ein Happy End geben und auch wenn es so ein bisschen aufs Gleiche hinausläuft, hast du trotzdem eine extrem coole Liebesstory und einen extrem coolen Film. Also 500 Days of Summer fällt mir zum Beispiel ein.
Okay, ja.
Das ist zum Beispiel eine gute Rom-Com, auch wenn du weißt, okay, das ist jetzt hier nicht das große Drama am Ende, aber
ja.
Den mochte ich sehr.
Okay.
Jetzt hast du mal einen, den du dir angucken kannst, wenn du ihn nicht kennst. Ja, jetzt habe ich dir mal einen empfohlen.
Mensch.
Einen habe ich dir nicht empfohlen, einen habe ich dir empfohlen.
Super.
Ja, können wir abhaken an dieser Stelle.
Gut, ab zum nächsten.
Einen mache ich noch, dann kannst du mir übernehmen.
Mhm.
Und diesmal.
I know what you're thinking, Punk.
Diesmal geht es um Klassiker. Für alle, die ihn nicht erkannt haben, es ist Clint Eastwood und ich habe einen alten Clint Eastwood-Film gesehen.
Schön.
Don Siegel und Clint Eastwood haben in ganzen 5 Filmen irgendwie zusammengearbeitet.
Mhm.
Beim allerersten Film wusste Clint Eastwood nicht, wer Don Siegel ist und hat sich seine Filme angeguckt. Und beim allerersten Film wusste Don Siegel nicht, wer Clint Eastwood ist und hat sich im Gegenzug dazu seine Filme angeguckt. Und dann haben die sich zusammengetan, um den Film Coogan's Bluff zu drehen.
Okay.
So heißt er im Englischen.
Wann war das?
Im Deutschen wurde es ein bisschen aufgeblasen, da heißt der Coogan's großer Bluff.
Oh.
Da wurde aus dem Bluff auf jeden Fall ein großer Bluff. Der Film ist von 1968.
Okay.
Hat einen IMDb-Score von 6,5 und ist mega gut. Was soll ich sagen? Clint Eastwood spielt das, was er am besten kann. Also in der ersten Rolle hat er eine schneidige Sheriff-Uniform an, er hat eine Sonnenbrille auf, er hat eine Zigarette im Mundwinkel. Also wie man kennt und ist halt so der wortkarge Cowboy.
Okay.
Bringt Mexikaner zur Strecke und bindet diesen Mexikaner auf einer Veranda von einem Haus an, geht dann rein, weckt küssend eine Blondine, fragt sie in dem Moment, ob ihr Ehemann irgendwie nach Hause kommt und sie sagt, nee, der ist irgendwie auf Dienstreise und fängt dann an, so ein bisschen mit der Blondine rumzumachen, während der Indianer draußen auf der Veranda irgendwie so einen Trauersong singt. Okay. Wo sie dann sagt, so, was soll das? Wer ist der Mann da, der da irgendwie gerade durchs Fenster reinguckt? Und er sagt, ja, das ist ein Gefangener, dem ich irgendwie 3 Tage aufgelauert habe.
Lässiger Typ.
Mega lässig. Dann meint sie so auch, ja, du riechst auch nach 3 Tagen, mach mal erstmal die Dusche. Wo er dann sagt, danach. Und sie sagt, nein, sofort. Also das ist schon mal eine geile Intro auf jeden Fall. Und das ist aber nicht alles, weil er wird dann nach New York geschickt für einen Spezialauftrag, um dort nämlich einen Gefangenen abzuholen aus dem Gefängnis, der aber nicht transportierbar ist, weil er sich eine LSD reingepfiffen hat und irgendwie auf der Krankenstation liegt und deswegen Clint Eastwood erstmal irgendwie 2 Tage in New York chillen muss, bis der Gefangene ihm übertragen werden kann.
Mhm.
Und es geht so ein bisschen darum, dass er ja als dieser Cowboy in diesem Cowboy-Outfit und seinen Cowboy-Stiefeln und seinem Cowboy-Hut so nach New York kommt und natürlich von allen, von den Native New Yorkern natürlich extrem verarscht wird und alle sagen so, ja, hey, Buffalo Bill ist da und so hin und her und wird natürlich von allen aufgezogen. Mhm. Der Running Gag ist so ein bisschen, dass ihn alle Texas nennen und er jeden Einzelnen korrigiert und sagt, I'm from Arizona, Arizona, Arizona und okay. Immer dieses Texas praktisch immer vom Polizeichef und von allen anderen so ein bisschen revidiert.
Mhm.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt eine Menge Action. Es gibt eine lustige 68er Disco-Szene, wo er dann irgendwie in seinem Cowboy-Outfit in so eine Disco platzt, die irgendwie extrem hippie-mäßig ist, wo irgendwie so ein Horror-Tarantula-Film irgendwie übertragen wird und bunte Farben und alle sind irgendwie auf Droge und halbnackt und so und okay. Irgendwelche Mädchen auf einer Seilbahn schwingen sich irgendwie von links nach rechts und so und dann mittendrin Clint Eastwood, der irgendwelche Leute aufmischt. Und relativ wortkarg da durch die Gegend stackst.
Aha.
Aber er macht halt, was er am besten kann. Er macht halt sein Ding.
Und ist er Coogan in dem Film? Oder?
Er ist Coogan. Er macht den Riesenbluff.
Er macht den Riesenbluff.
Ja, er blufft einige Leute.
Okay.
Also so ein richtig großer Bluff ist es nicht. Den deutschen Titel kann ich nicht ganz verstehen, aber es ist zumindest ein Bluff.
Der mittlere Bluff.
Mittlere okay. Bluff, genau. Coogans Bluff macht Riesenspaß. Also wer so Clint Eastwood mag und so ein bisschen... Also man merkt schon so, dass er so vielleicht mit Paul Newman so der Inbegriff war, der so ein bisschen so diesen wortkargen Helden geprägt hat, der ja in späteren Rollen ja auch 1000-mal benutzt worden ist. Also Ryan Gosling in Drive und so, das ist derselbe Typ so, weißt du? Von
ja, tue ich mich schwer, die beiden in dem Kontext miteinander zu vergleichen, aber klar, natürlich.
Weil also, er natürlich nicht so kernig ist, aber grundsätzlich so wie die Rolle angelegt ist.
Weit entfernt davon.
So wie die Rolle angelegt ist, hätte Drive in den 1968 auch von Clint Eastwood gespielt werden können.
Natürlich.
Also,
ja, klar.
Da fallen mir einige mehr ein, wo ich sage, okay, von aktuellen Filmen, da weiß man, wo die sich so ein bisschen ihre Züge abgeguckt haben.
Ja, nee, also diese Rolle hat er natürlich in den Western geprägt. Ne?
Absolut.
Ja, die gibt's heute noch.
Und diesmal packt man ihn halt als Cowboy so ins moderne New York und das sorgt für einige Konflikte und ist ein bisschen witzig. Es gab sogar eine Serie, die aufgrund des Films irgendwie, die sich an den Film orientiert und dann so ein bisschen so ein Hillbilly-Cowboy, der so ein bisschen dann nach New York verfrachtet wird und da versetzt wird
okay. Und
dann dort ermitteln muss. Also die gab es irgendwie in den 70ern, 80ern, frag mich jetzt nicht, wie die hieß. Aber die Idee zu dieser Serie kam tatsächlich von dem Film Coogan's Bluff.
Okay.
Ja, am Ende meine Punktvergabe. Diesmal ist sie gut. Ich gebe 7 Triumph-Motorräder. Mhm. Bin damit sogar höher von der Bewertung als IMDb.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, einen halben Punkt drüber. Also 7 Punkte für diesen Clint Eastwood-Film. Ich mochte den gerne.
Okay.
Und kann ihn empfehlen. Also wer auch mal einen Klassiker sich reinpfeift, der wird da seinen Spaß haben. Jetzt sag du doch mal wieder was, bevor ich mir hier den Mund fusselig rede.
Ja, ich habe über die letzten Wochen eine Serie geguckt, die heißt Titans.
Titans?
Mhm. Schon mal gehört?
Nein. Okay. Ich can't remember the Titans, den American Football Film. Vielleicht wurde der jetzt als Serie verfilmt und auf Titans runtergebrochen.
Nee, eventuell hast du von den Comics schon mal was gehört. Das ist angelehnt an Teen Titans, das DC-Comic.
Nee, sagt mir tatsächlich nichts.
Okay, na gut. Ja, jedenfalls ist es daran angelehnt und damit eben natürlich auch eine DC-Serie.
Ist das eine reale Serie oder ist das jetzt so cartoonmäßig? Also animiert?
Nee, ist real.
Okay.
Und basiert eben auf den Teen Titans Comics. Was ein Zungenbrecher, ey.
Teen Titten.
Und es geht primär um Nightwing.
Nightwing kenne ich.
Nightwing kennst du.
Ja.
So. Und eigentlich ist es so ein bisschen im Übergang. Also Nightwing ist ja ehemals Robin von Batman, für die, die es nicht wissen.
Richtig.
Und er ist der Protagonist der Serie. Wobei Protagonist, ja. Ne, also der hat auch sehr viele dunkle Seiten und da geht es auch sehr stark drum. Und das macht an der Serie mir persönlich echt Spaß. Weil es halt als Comic-Verfilmung, gut, es gibt in letzter Zeit gab es sehr viele düstere Comic-Verfilmungen, aber die ist schon stellenweise eben sehr düster, weil er, wenn er so in Aktion ist, dann gerne mal so abdriftet und was von einem Psychopathen hat, der halt völlig durchdreht mit der Gewalt.
Ah ja. So kennt man doch den Robin nicht.
Ja, eben.
War doch immer der Liebe.
Ja, siehst du? Und das finde ich eben ganz geil. Also eben die Comicfigur vom Nightwing, das ist ja eben auch dann Robin, der halt quasi auf die dunkle Seite gewechselt ist und damit anderen Leuten zugange war. Und die haben dann eben die Teen Titans geformt.
Der Venom unter den Robins.
Sozusagen, ja.
Gut, oder?
Ja, gar nicht schlecht. Also quasi DC's Venom. Richtig. Wobei, das ist wahrscheinlich ein bisschen weit gegriffen. Aber eben dieses.
Ja, du musst es wieder übertreiben, ja. Ich bringe ein gutes Beispiel und du musst es wieder überziehen.
Gut, aber Robin mit bürgerlichem Namen Dick Grayson wird hier gespielt von Brandon. Der hat einen unmöglichen Nachnamen. Waits. Das ist ein Australier. Du kennst ihn vielleicht aus Fluch der Karibik 4. Oder Son of a Gun mit Ewan McGregor.
Habe jetzt erstmal kein Gesicht vor mir. Son of a Gun habe ich noch nicht gesehen.
Okay.
Also.
Der, wie auch immer.
Vielleicht schon mal gesehen.
Australier und er spielt eben den Dick Grayson und macht es in meinen Augen sehr gut. So, und in der Serie geht es dann eben primär um ihn und wie er halt nachts noch als Robin unterwegs ist und eben mehr aus Lust als auch wirklich aus so einem Gerechtigkeitsbedürfnis rennt er dann los, um irgendwelche böse Jungs zu prügeln. Und wie es dann so ist, trifft er dabei dann früher oder später eben auch auf die andere Figur, die in der Serie eine große Rolle spielt. Die heißt Rachel Roth. Wird gespielt von Tegan Croft. Und das ist ein Teenage-Mädchen, die eben auch Superkräfte hat. Wobei, also Robin hat ja genau genommen keine Superkräfte, aber dieses Mädchen hat sie eben. Die hat so eine sehr dunkle Seite in sich, die anfangs noch ziemlich unkontrolliert rauskommt. So, und dann treffen die auch noch auf zwei andere, ebenfalls mit Superkräften. Da ist Beast Boy, den man eventuell auch aus den Comics kennt, der sich in einen Tiger verwandelt.
Hallo und, She-Ra. Huh? Hallo She-Ra.
Ein bisschen, ne? Und dann gibt es noch eine Dame namens Coriander, die wird gespielt von Anna Diop. Die kennen manche vielleicht aus 24 Legacy oder Bosch.
Okay, die ist aber eher unsympathisch, oder? Weil wer mag schon Koriander?
Ja, wobei ich mag tatsächlich auch überhaupt keinen Koriander.
Keiner mag Koriander. Mir ist keiner begegnet, der Koriander mag.
In meinen Kreisen gibt es sehr, sehr viele Leute.
Also wenn ich irgendwie beim Asiaten bin, egal mit wem ich da bin, da wird immer der Koriander abbestellt.
Na, kannst du mal sehen.
Das siehst man, was gleich für Kreisen
gleich und so.
Was
ja,
für Hippie-Kreisen du verkehrst.
Total, ne? Das sind die Schauspieler, Alter. Die mögen alle Koriander.
Die Schauspieler mögen natürlich Koriander, ja, die feinen Herren.
Ist klar. So, dann gibt es da noch eine Rolle namens Hank Hall, der als Superheld Hawk heißt, ey, das sind hier alles lauter Zungenbrecher, Alter. Und der Typ wird gespielt von Alan Ritchson. Und den kennst du wahrscheinlich. Wenn du jetzt da kein Gesicht vor Augen hast, der hat in Smallville lange mitgespielt, da war er der Aquaman.
Das sind alles Serien, die ich nicht geguckt habe, Digga.
Blood Drive, bei Hunger Games war er auch dabei. Also wenn du es
auch noch nicht
siehst,
gesehen.
Oh shit, du hast
Hunger Games nicht gesehen. Nee, und auch, nee, gar nichts von dem, was du aufgezählt hast.
Alter, Alter, Alter.
Das sagt er mir übrigens, nachdem er mir vor 20 Minuten erzählt hat, dass er Gran Torino noch nicht gesehen hat.
Ja, siehst du?
Und er kommt jetzt hier von oben, hier mit dem Blick von oben.
Ja, aber
und
das ist doch gleich ein ganzes Franchise, was du hier.
Ja, was ist ein einfacher? Was ist ein einfacher? Einen Film zu gucken oder
ja,
17?
So, hast ja recht. Alles gut.
Danke.
So, dürfen wir jetzt mal wieder hier drauf drücken.
The fuck you looking at, old man?
Huh? Da wäre eher die Einigungsklinge gewesen, wenn du sagst, hast du recht, anstatt der Disc-Knopf.
Nein, das musste jetzt sein, Alter. Du hast mich hier unterbrochen. Ich versuche hier was über eine, wie ich finde, sehr fette Serie zu erzählen.
Entschuldigung, ich versuche in den trockenen Kommentar ein bisschen hier Entertainment reinzubringen.
Ach so, ich bin der mit dem trockenen Kommentar, Alter. Du kannst ja parallel mal nachgucken, ob du Alan Richardson schon mal gesehen hast, weil den kennst du garantiert.
Das mache ich. Sag mir nochmal, wie der geschrieben wird. Alan Richardson?
Nein, Alan Richardson, also R-I-T-C-H-S-O-N.
Ah, okay.
So, und wie gesagt, das ist damit eben auch das Live-Action-Debüt von einigen DC-Helden, so wie eben Raven und Starfire, Hawk, Dove und eben Beast Boy. So, das heißt, unter den Fanboys gab es schon einige, die länger darauf gewartet haben, dass diese Charaktere auftauchen. Und jetzt ist es endlich passiert und ich finde, es ist sehr gelungen. So, die Serie war ursprünglich für TNT geplant in den Staaten. Dann haben die an der Premiere irgendwie rumgebastelt, was das Datum angeht. Ursprünglich eben Herbst 2018 geplant und dann aber eben bei DC Universe, was ja auch zu Warner gehört. Das hätte ich schon fast Marvel gesagt, Alter.
Okay, das Gesicht habe ich schon mal gesehen.
Hast du gesehen, ja?
Ja, ja, also ich habe auch Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen. Vielleicht habe ich ihn da noch im Blick, aber er hat auch bei New Girl mitgespielt, bei Brooklyn Nine-Nine. Also wahrscheinlich ist er mir da irgendwo untergekommen. Das Gesicht ist auf jeden Fall sehr bekannt.
Ja, das ist jetzt vor allem schon seine vierte Comic-Rolle.
Krass.
Ne, also eben Aquaman in Smallville. Dann tatsächlich uncredited, aber war in Justice League dabei. Und Raphael in Teenage Mutant Ninja Turtles, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja.
Ja, und eben ich finde, gerade weil die an manchen Stellen so düster ist, ist die echt sehenswert. Weil ansonsten, ne, so, also wir kennen ja, es gibt zum Beispiel, also Flash gehört ja auch zu den Teen Titans und bei Arrow bin ich mir nicht sicher, aber es gibt so einige DC-Charaktere, die halt leider für diesen CW-Sender verfilmt wurden und die finde ich echt ätzend, die Serien.
Okay, warum findest du die ätzend?
Weil die so clean daherkommen. Ne, wenn du die mal zum Beispiel vergleichst mit den Marvel-Serien von anderen Sendern oder jetzt speziell mal Netflix.
Also du meinst hier, du redest von Supergirl und
Arrow
und
Flash, Supergirl, eben diesen CW-Superhelden-Serien von DC.
Da, wo immer einer aus der Glee-Besetzung irgendwie in die Hauptrolle gepackt wird.
Ja, was ja nicht zwangsläufig schlecht sein muss, siehe Darren Criss und so. Ne? Also das kann ja natürlich auch sehr, sehr gut funktionieren.
Klar.
Aber nee, einfach der ganze Look der Serie, also von dieser episodischen Erzählstruktur mal abgesehen, wovon ich eh kein Riesenfan mehr bin, ist der Look von diesen Serien einfach viel zu clean.
Also ich meine, was du meinst mit clean und glatt und es ist schon alles
ja, eben,
sehr poliert.
Ja, glatt, ja. Und hier ist es eben echt rough, um hier mal den konträren Anglizismus
rough
zu verwenden.
If it ain't rough, it ain't raw.
Ja, rough, rugged and raw, Alter, von vorne bis hinten. Nein, es ist wirklich, also selbst dafür, dass ein Teenager da mit im Fokus steht, ist es stellenweise echt derbe. Und eben, das ist ja jetzt eine von einigen DC-Serien, die ich mir in letzter Zeit angeguckt habe. Und bei Doom Patrol ging mir das ja ähnlich. Die hat mich auch positiv überrascht.
Stimmt, haben wir ja neulich drüber geredet.
Und Titans war auch so ein Fall.
Okay.
So, Swamp Thing war da eher ein Negativbeispiel. Das war ja auch auf DC Universe. Aber eben, also bei Titans kann man sich angucken. Die erste Staffel wurde komplett, also weil eben Streamingdienst am 11. Januar diesen Jahres rausgehauen.
Auf welchen Streamingdienst?
Na eben auf DC Universe in den Staaten. Hierzulande müsste das Netflix sein.
Also auf Netflix kann man sich die Serie angucken.
Ja. Und wie das jetzt mit der zweiten Staffel läuft, werden wir dann sehen, weil keine Ahnung, wie es dann mit den Lizenzrechten bis dahin aussieht. Aber die soll dieses Jahr noch kommen.
Wie viele Episoden gibt es davon?
Aktuell 11 eben mit der ersten Staffel. Die zweite Staffel wird 12 haben.
Okay.
Ja, also echt eine Empfehlung von mir. Hat den tatsächlich auch einen IMDb-Score von 8,0, das was für eine Serie sehr, sehr ordentlich ist.
Kann man machen, ja.
Und von mir kriegt sie 8,5.
Oh, bist auch drüber, ja. Wie ich bei Coogan's Bluff. Und wie lange geht eine Folge? Ist die so eher kurzweilig? Oder?
Nee, sind 45 Minuten.
Immer 45 Minuten.
Trotzdem kurzweilig. finde ich.
45 also Minuten ist ja auch so, also das ist ja auch das, wo ich sage, das ist schon für eine Serie mittlerweile ja nicht mehr normal, sondern eher unteres Level, weil es gibt ja etliche Serien, die 55 bis 60 Minuten
ja, gehen. Ja, gerade bei diesen Dramaserien, die jetzt so rausgekommen sind, naja, das haben viele eine Stunde und so.
Viele kommen mit 45 Minuten nicht mehr hin,
ja. Ja, nee, insofern ist das bisschen oldschool.
Für Comic-Fans zu empfehlen, sagst du?
Ja, nicht nur für Comic-Fans, da können auch Leute reingucken, die jetzt nicht
die so... Die Gandhi als Lieblingsfilm angeben.
Ja, oder die halt nicht so tief im Comic-Business sind, wie auch immer.
Okay.
Gut, dann darfst du jetzt wieder deine Massenware raushauen.
Massenware? Na, da werde ich dich jetzt mal überraschen mit Massenware.
Ja?
Ja, nämlich? Ich komme hier mit einem Pulitzer-Preisträger, Freundchen.
Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es deswegen keine Massenware ist, aber gut.
Also, wenn wir schon mal beim Thema sind, 1997 hat das Buch von dem besagten Film den Pulitzerpreis gekriegt. Das Buch wurde von Philip Roth geschrieben und ist in der Liste der 100 besten englischen Romane von 1923 bis 2005.
Wie lang ist diese Liste?
101 Bücher sind da drin. Woher soll ich wissen, wie viele Bücher da drin sind?
Nee, weil ich meine, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeitspanne.
Ist eine wahnsinnig lange Zeitspanne.
Wenn es jetzt die 10 besten Bücher sind, ist ein bisschen was anderes, als wenn es halt die 10.000 besten Bücher. Aber wie auch immer, okay. Wollte ich nicht unterbrechen.
Du kannst ja in der Zeit, wo ich auf jeden Fall hier meinen Monolog mache, kannst du ja gerne recherchieren, wie lange die Liste der besten englischen Romane von 1923 bis 2005 sich letztendlich bewegt.
Nee, ich spare mir das. Ich höre dir lieber weiter zu.
Super. Also im Original heißt der Film American Pastoral. Ist von 2016, da wurde die ganze Geschichte verfilmt.
Entschuldige, ich habe das akustisch nicht verstanden.
American Pastoral.
Ah, okay.
Also Pastoral quasi.
Ja.
Und heißt auf Deutsch amerikanisches Idyll.
Okay.
So wie Idylle.
Ja.
Und ist tatsächlich das Regiedebüt von Ewan McGregor.
Oh, nice.
Da hat er sich nicht nur die Hauptrolle gegeben, sondern hat gesagt, okay, das wird so der Stoff, wo er sich so ein bisschen ans Regie machen rantraut. Das heißt, anspruchsvolle Kost. Und er spielt einen Mann namens Simon Levov, der der Schwede genannt worden ist.
Mhm.
Und der so ein bisschen den amerikanischen Traum verkörpert. Weil Footballstar auf dem College, hübsche Frau geangelt, sein Vater irgendwie einer der reichsten Unternehmer, Fabrikbesitzer einer Handschuhfabrik, die irgendwie sehr floriert und keine Skandale, lebt auf einer Farm mit Kühen und mit Tieren und wie gesagt und halt so amerikanisches Idyll. Ja?
Okay, das heißt, Ewan McGregor spielt mal wieder einen Amerikaner.
Ewan McGregor spielt den Schweden, genau, einen jüdischen Amerikaner.
Ein was? Einen jüdischen Amerikaner?
Ja.
Der Schwede genannt wurde.
Das ist eine jüdische Familie, er wurde der Schwede genannt, weil er halt so blond war und so
ja,
ein bisschen
ja,
so.
Ja, ich finde es nur lustig, wie viele Nationen wir jetzt in kürzester Zeit genannt haben, aber gut.
So ein bisschen wie deine Person, oder?
Ja, ja,
du hast
eben.
Doch neulich auch irgendwie erläutert, dass du irgendwie Viertelkoreaner bist und, ja, du und bist auch 5% Australier und weiß ich, was alles
ja,
da drin war.
Genau, Marsianer. Mach mal weiter jetzt. Ich freue mich, weil Ewan McGregor, ich bin großer Fan.
Ich mag ihn auch sehr gerne und hier ist noch jemand drin, den wir beide sehr gerne mögen. David Strathairn.
Oh, okay.
Der, leitet die ganze Geschichte ein, indem er nämlich bei einem Klassentreffen den Bruder von dem Schweden trifft,
mhm.
nach etlichen Jahren irgendwie im hohen Alter und dann so ein bisschen auf die Frage hin, was denn der Schwede macht, der Bruder dann anfängt, seine Lebensgeschichte zu erzählen und aus dieser Lebensgeschichte geht dann hervor, dass das rosige und traute Leben dann vielleicht doch nicht so rosig war, wie es erstmal schien.
Und ist das auch so inszeniert? Also, dass wir quasi erst die Geschichte von damals sehen, in dem Moment, wo er anfängt zu erzählen?
Richtig. Genauso ist es inszeniert. Das heißt, wir springen in dieses Klassentreffen und dann gibt es diesen Rückblick in die 60er und es gibt erstmal beschwingte Musik und es gibt, das finde ich ganz interessant, weil die Farben sind halt viel fröhlicher und du siehst halt erstmal diese 60s-Musik, du hast halt einen coolen Soundtrack, du hast halt diese unbeschwerte Familie. Da lernt er auch seine Frau kennen, die übrigens von Jennifer Connelly gespielt wird. Die ist ja für mich die absolute Drama-Queen, weil die irgendwie in vielen Filmen mitgespielt hat aus der Drama-Ecke, wo ich sage, die mochte ich sehr, sehr gerne. Da ist sie wirklich Expertin. Also bei Little Children hat sie mitgespielt, bei Ein einziger Augenblick, Haus aus Sand und Nebel, A Beautiful Mind, das sind ja alles so Dramen, die ich sehr, sehr mochte und da war sie ja die weibliche Hauptrolle.
Mhm.
Und hier ist sie jetzt auch die weibliche Hauptrolle. Okay, wenn ich jetzt schon mal die Besetzung nenne, kann ich auch mal sagen, Peter Riegert als Vater von Schweden hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Super gespielt, mega guter Charakter. Und Uzo Aduba, die kennt viele aus Orange is the New Black. Crazy Eyes. Ja. Die hat da mal eine komplett irgendwie andere Rolle gespielt, die untypisch ist für ihr Orange is the New Black Image.
Das spielt die richtig groß, ne?
Die spielt's mega. Aber da siehst du mal, was für eine gute Schauspielerin ist, weil sie ist eigentlich, sie kann auch eine ganz normale Rolle spielen.
Okay.
Und warum dieser Film letztendlich so ein bisschen, warum diese amerikanische Idylle so letztendlich zerstört wird, ist, weil die beiden eine Tochter haben. Mhm. Diese Tochter wird in Teenagerjahren von Elle Fanning gespielt.
Okay. Mhm.
Und Elle Fanning spielt eine Rolle, man merkt schon als kleines Kind, dass sie auf die Barrikaden geht, wenn es irgendwie um Ungerechtigkeit geht. Du hast dieses Bild im Fernsehen, wo die alle vor dem Fernsehen sitzen, von diesem Mönch, der sich selbst angezündet hat.
Okay.
Und da rastet sie ja total aus. Und da sagt sie so, ja, was hat dieser arme Mann getan? Warum zündet er sich an und was ist da passiert? Das heißt, du siehst bei ihr relativ früh eigentlich dieses politische Bewusstsein. Mhm. Und dann hast du in bestimmten Szenen, wo sie halt irgendwie Polizisten anpöbelt, während irgendwelchen Demos und sich halt politisch einsetzt, hast du halt immer so Momente, wo du weißt, okay, das ist so ein bisschen die Revolutionärin.
Mhm.
Und die gibt sich nicht zufrieden mit diesem Landleben von den Eltern, mit dieser Idylle, sondern die will halt die Ungerechtigkeit in der Welt irgendwie bekämpfen.
Okay.
Und der Schlüsselmoment des Films, und da dreht sich eigentlich die Handlung rum, ist, dass ein Postamt explodiert in dieser kleinen Stadt, wo bisher eigentlich nichts Großartiges passiert ist. Und sie beschuldigt wird, weil sie nämlich nach dieser Explosion komplett irgendwie vom Erdboden verschluckt wird, besagte Tochter. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass Ewan McGregor und Jennifer Connelly so ein bisschen daran verzweifeln, sie zu finden. Und bis jetzt war alles heile Welt und jetzt wird der Schwede halt, obwohl er nichts Unrechtes getan hat, so in Kontakte halt irgendwie verstrickt und in eine Szene reingezogen, in der er eigentlich nichts zu suchen hatte und zerbricht letztendlich auch danach. Und so viel zu der Rahmenhandlung von dem Film. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, was da passiert und wer da noch dazukommt und wo er sich da rumtreibt und ob sie es letztendlich war oder ob sie es nicht war, das lasse ich jetzt mal auch außen vor. Darum geht es aber auch gar nicht. Das geht eigentlich darum, dass wie gesagt, dieses heile Leben dieses Schweden eigentlich komplett ins Wanken gebracht wird.
Ich bin gespannt.
Vielleicht,
also, ich will ihn sehen, ja.
Ja, vielleicht nochmal zur Entstehungsgeschichte. Also 2004 ging der Film schon in Planung.
Mhm.
Damals sollte Paul Bettany die Rolle spielen. Jennifer Connelly war nach wie vor an Bord und Ewan Rachel Wood sollte die Tochter spielen.
Okay.
Aber der ganze Prozess bezüglich der Entstehung des Films hat irgendwie allen zu lang gedauert und nur Connelly kam 10 Jahre später zurück zum Cast, um sich dann dazu zu gesellen. Also Paul Bettany und Ewan Rachel Wood standen auf jeden Fall dann nicht mehr zur Verfügung. Das wäre auch eine interessante Besetzung gewesen.
Aber damals war auch schon Ewan McGregor als Regisseur an Bord?
Das ist eine gute Frage, ob der damals schon geplant war, was die Verfilmung angeht. Also ich weiß, dass 2004 schon mal irgendwie die Verfilmung geplant und angedacht worden ist und da schon mal irgendwie Züge waren, ob Ewan McGregor da schon irgendwie eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise ob er der Initiator war, das kann ich dir nicht sagen. Das müssen wir nochmal recherchieren.
Okay.
Er hat so ein paar Macken. Also erst in einigen Handlungssträngen, die der Film aufnimmt, ist er relativ inkonsequent. Ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich zum Beispiel sage, weil nachdem die Tochter natürlich verschwunden ist nach diesem Brandanschlag, gab es natürlich Polizisten, die dann an die Tür geklopft haben, die dann so ein bisschen die Ermittlungen aufgenommen haben, weil sie gesagt haben, ja, ihre Tochter ist nicht da, sie können mir nicht sagen, wo sie ist, also das ist irgendwie seltsam. Diese Polizeiermittlungen spielen irgendwann keine Rolle mehr. Das heißt, du im weiteren Verlauf des Films siehst du die Polizisten nicht mehr, also irgendwie verläuft das Ganze im Sande. Das ist zum Beispiel so ein Handlungsstrang, wo ich denke, okay, da hat er so ein paar Fäden aufgenommen, die er dann letztendlich nicht weiterspinnt, also das fand ich ein bisschen seltsam, aber nichtsdestotrotz hat der Touch von dem Film, hat er schon definitiv was und es gibt am Ende, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einen Dialog am Ende, den ich sehr, sehr mochte, der halt sehr überraschend kommt auf jeden Fall und auch von allen Beteiligten, die ich genannt habe, super gespielt. Bei IMDb hat er nur einen Score von 6,1.
Okay.
Ich gebe allerdings auch hier wieder mehr. Ich bin bei 7 hochgegangenen Sprenganschlägen und gebe 7 Punkte.
Okay. Wie lang ist der Film?
Der geht, glaube ich, 2 Stunden.
Okay.
So knapp 120 Minuten.
Mittlerweile eine Durchschnittslänge.
Ja, kann man sagen. Die 90 Minuten, die Zeit der 90 Minuten ist vorbei auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Da ist was dran. Okay, aber es klingt interessant. Also ich hab Bock, den zu sehen.
Also wenn du sowieso Fan bist von Ewan McGregor, ja, dann guck ihn dir an.
Hast du denn, was würdest du sagen, so aus dem Stegreif, Lieblingsfilm mit Ewan McGregor?
Von mir jetzt?
Ja.
War ja nicht in Big Fish dabei?
Ja.
Den mochte ich sehr.
Okay.
Also Big Fish ist schon ein ganz starker Film, der ist mir jetzt eingefallen. Da spielt ja Billy Kudrow auch die Hauptrolle, aber Ewan McGregor ist ja...
Den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Ist ja in zweiter Instanz dabei. Aber der hat wirklich, wirklich viele gute Filme.
Eben, gemacht. Ja, deswegen, also meine ich ja so, aus dem Stegreif den besten zu nennen, würde mir nämlich gerade echt schwerfallen.
Für dich Star Wars, oder?
Nee, also wenn es um ihn geht, Trainspotting.
Ach, Trainspotting ist schon dein Favorite, ja?
Ja, also einfach, weil er das so grandios spielt, das Ding.
Hast du die dritte Fargo-Staffel gesehen?
Ja. Das ist tatsächlich für mich eine seiner schlechteren Performances.
Fandst du?
Ja.
Wow.
Ja.
Ewan McGregor und Fargo als schlechte Performance.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass das eine schlechte Performance war. Ich habe gesagt, es war für ihn eine seiner schlechteren Performances. I know what you're thinking, Punk. Offenbar nicht.
No. Da gibst du mal die Protestklage.
Ja, du, es ist
war ja großartig.
Du darfst das ruhig großartig finden, aber du hast ja keine Ahnung.
Das war grandios.
Ja, siehst du?
Applaus von mir.
Übrigens.
Bravo, bravo.
Mein Lieber. Darf ich dich jetzt auch mal hier mal kurz vorführen, weil
okay.
Monsieur Sophie Turner ist keine gute Schauspielerin, hat eine Emmy-Nominierung. So.
Wow.
Yep.
Ja.
In der Nebenrolle für Game of Thrones. Und müssen wir erwähnen, weil du einfach hier der unfassbare Hater bist, der noch nicht erkannt hat, sag ich mal noch nicht, ne? Ich bin so gnädig, noch nicht erkannt hat, dass Sophie Turner eine echt gute Schauspielerin ist.
Ja, sag mal, und jetzt hier ein Award soll mich jetzt überzeugen oder was? Daniel Brühl hat auch schon Preise gekriegt übrigens, ja?
Ja, und?
Ja, das sagt doch schon alles aus.
Der ist ja auch kein schlechter Schauspieler.
Mehr muss ich dazu nicht sagen.
Ach so, okay.
Jetzt er ist vielleicht kein schlechter Pizzalieferant, aber er ist auf jeden Fall ein schlechter Schauspieler.
Okay.
Außer als Niki Lauda.
Okay. Da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber.
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
Es ging... Ja, jetzt kommt wieder ein dünner Wortwitz, oder was?
Er kennt den Song nicht.
Nee.
Der kennt meine Lieblingssongs nicht.
Was ist denn dein Lieblingssong?
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Er weiß es nicht.
Nein, Alter.
Er guckt mich fragend an.
Ja, Digga, was hörst du für einen Rotz?
Na, Digga. Mama Lauda, Mama Lauda.
Jetzt wird hier schon gesungen, Alter.
Was? Der kennt es nicht,
nee,
Alter.
Nee, Mann, was ist das?
Sag mal, warst du noch nie auf einer Après-Ski-Party?
Doch, leider.
Ich bin jede Woche auf einer Après-Ski-Party.
Oh mein Gott.
Und da läuft der Song rauf und runter.
Okay.
In jeder Après-Ski-Party der Stadt. Und wenn es dann in Berlin gerade keine gibt, dann fahre ich auch mal woanders hin.
Wie oft haben wir denn in Berlin Après-Ski-Partys?
Mama Lauda.
Und das ist dann einer deiner Lieblingssongs, ja?
Das ist der beste Song ever.
Oh,
nach, so vielleicht nach House of the Rising Sun und Stairway to Heaven. Und an dritter Stelle kommt Mama Lauda. Dass du noch nie was von dem Song gehört hast.
Gefolgt vom Holzmichel, Alter.
Dass du nie von dem Song gehört hast,
nee,
krass.
Also ja, ich muss offenbar wieder zum Après-Ski.
Ich nehme dich mit zum Après-Ski.
Ja, vielleicht muss ich erstmal wieder Skifahren.
Da kannst du mit einstimmen beim nächsten Mal.
Okay. Nein, aber wir können uns...
Ich rufe hier rein, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Und der sagt gar nichts, Alter. Das hatte ich noch nie. Normalerweise, wenn ich auf dem Kudamm stehe, kriege ich da 500 Antworten.
Okay, wie heißt sie denn nun?
Na, Mama Lauda.
Ach so.
Mama Lauda, Mama Lauda.
Ich meine, ernsthaft?
Der hat ihn ja noch nicht mal verstanden, Alter.
Natürlich habe ich den verstanden, Alter. Und ich mache dich gleich leiser. Was ist denn mit dir los?
Mama leiser, ja, Mama leiser. Das ist geil.
Gott. Ja, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass Ewan McGregor sehr viele sehr gute Filme gemacht hat.
Absolut.
Weil ich finde, I Love You, Philip Morris...
Oh, der ist auch stark.
Gehört bei mir zu seinen besseren.
Er hat auch ein paar Filme gedreht, die ich nicht so geil finde, aber ich würde mich mal freuen, wenn Ewan McGregor in unserer Loskategorie auftaucht und wenn wir mal so ein bisschen seine Filmhistorie beleuchten.
Ja, stimmt.
Da wäre ich...
Gutes, machen wir.
Der ist ein guter Kandidat dafür.
Sehr schön. Dann war es das für den Film?
Ja.
Cool, hau mal den nächsten raus.
Ich hau den nächsten raus.
Do it.
Diesmal geht es wieder ein bisschen back in time. Mhm. Es geht um einen der absoluten Königen der Comedy, was so die Regie angeht.
Will Ferrell.
Nein. Jetzt denk mal an die 70er. In den 70ern gab es für mich so drei große Komödienmacher.
Ja.
Welche fallen jetzt erst ein?
Billy Wilder.
Billy Wilder war nicht, das war früher.
Naja, auch.
Nee, das war früher.
Sagst du jetzt einfach so.
Das waren 60s. Der hat in den 70ern, glaube ich, noch zwei Filme gedreht oder so. Aber so die großen Hits und die großen Brüller waren ja alle in den 60ern.
Ja, okay, gut. dann 70er, lass mal.
Wer hat die besten Komödien rausgebracht? Oder so die Komödien, wo alle gesagt haben, Alter, sind das lustige Filme.
Ach so, jetzt gehen wir wieder in die Richtung. Na, dann sag's mir.
Ich fand Monty Python.
Okay.
War Punkt 1. Punkt 2 waren die Zuckerbrüder, die ja damals schon irgendwie unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug rausgebracht haben und so und die
das
ganzen Filme.
Das war 80er, Alter.
Naja, 70er, 80er halt.
Du hast mich nach den 70ern gefragt.
Ende 70er hat Monty Python schon Filme gedreht.
Ja, Monty Python, ja, aber die Sackerbrüder waren 80er, Alter.
70er, 80er.
Mhm.
Die haben die ersten
Selbst
Filme auch
Airplane ist von 1980, oder nicht?
Die haben auch die, ja, aber die ersten Filme haben die in den 70ern gedreht.
Ja, okay, gut. Und ja, dann gut, aber, ja, in die 80er aber rein. Dann sagst du bei Wilder, 60er. Okay.
Okay.
Hater,
okay, wir machen das anders.
Sag mir doch einfach, um wen es geht, Alter.
70er, 80er. Dann nehmen wir die 70er und 80er mit
ja,
rein, okay?
Okay, hast ja gerade schon was gesagt.
Und dann gab es noch einen dritten. Mel Brooks.
Mel Brooks, natürlich.
Natürlich gab es Mel Brooks. Sir. Und wenn du mich gerade nach meinem Lieblings-Ewan McGregor-Film fragst.
Oh, singst du jetzt gleich wie Will Ferrell?
Nee.
Schade. Geht also nicht um The Producers?
Es geht nicht um The Producers, der fehlt mir noch in meiner Vita. Aber was ist denn dein Lieblingsfilm von Mel Brooks?
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Ja, siehst du, also du kommst hier immer mit, was? Du hast den noch nicht gesehen, wie kann man Gran Torino noch nicht gesehen haben?
Digga, so aber The Producers, entschuldige mal, frag doch mal da draußen rum, The Producers.
Ich habe beide Versionen gesehen.
Das mag ja sein, aber der ist jetzt wirklich kein
Das ist ein Klassiker,
alle, ja, aber den müssen nicht alle gesehen haben. Davor,
ach so, aber Gran Torino müssen alle gesehen haben, oder was?
Also du wirst eher so, dumm angeguckt, wenn du Gran Torino nicht gesehen hast.
Wir haben 1000 Leute befragt und folgende Antwort kam dabei raus.
Lass doch mal hier rausgehen in deinen komischen, hier einmal um den Block laufen, hier in deinem ranzigen Bezirk und dann mal gucken und so weiter, wie viele Leute Gran Torino kennen und wie viele Leute hier The Producers kennen.
Du bist jetzt hier der Familienduell-Host, ne? So, gleich kommen wir. Wir haben 100 Leute gefragt.
Können wir gerne machen, die Wette nehme ich an. Was ist denn jetzt dein Lieblings-Mel Brooks-Film?
Okay, jetzt haben wir so ewig über Producers palavert, dass ich jetzt gerade an keinen anderen Film denken kann. Sag mal.
Wie, was soll ich denn sagen?
Erzähl mal ein paar Filme auf, Alter. Ich stehe gerade tierisch auf dem Schlauch.
Also ich wundere mich natürlich darüber, weil der bekannteste von allen ist natürlich Spaceballs.
Ja, Alter, okay, klar. Dann ist der auf jeden Fall weit oben.
Spaceballs ist bei allen weit oben, aber er hat, glaube ich, so... Insgesamt hat er, glaube ich, 11 Komödien gedreht und die sind alle, also wenn so Mel Brooks draufsteht, dann kann man sich drauf verlassen, dann sind da schon ein paar Lacher definitiv dabei. Mhm. Was ich nicht wusste, der ist ja noch quietschfidel mit 93 Jahren.
Ach was?
Ja. Der lebt noch und ist sogar aktiv als Sprecher und ist demnächst auch in Toy Story 4 zu hören im Original. Spricht auch den Vlad in Hotel Transylvanien und bei Robots war er einer der Sprecher.
Okay.
Und ist mit seinen Ü90 auf jeden Fall noch am Mikrofon am Start.
Das ist ja geil. Und das mit dem Lifestyle, ey.
Das mit dem Lifestyle, ja.
Okay.
So ähnlich wie bei uns hier.
The fuck you looking at, old man? Huh?
Ja, what the fuck you looking, old man? 93 Jahre. Vielleicht sitzen wir mit 93 auch noch hier dran.
Ich hoffe es doch.
Ich hoffe auch. Und als Regisseur hat er 11 Filme gedreht. Sein letzter war Dracula. Tot, aber glücklich.
Mhm.
Mit Leslie Nielsen irgendwann in den 90ern. Das war so der letzte Film, den er selber gemacht hat. Und den Film, von dem ich rede, ist tatsächlich der einzige Film, wo er mitgespielt hat, aber nicht Regie geführt hat. Und es geht um Sein oder Nichtsein. Auf Englisch To Be or Not To Be von 1983.
Okay. Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe.
Spielt im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Böse Deutsche.
Aha.
Mit einem lustigen Akzent.
Ja, okay.
Unter anderem wurden die Nazis gespielt von Christopher Lloyd, den wir alle kennen aus Back to the Future. George Gaines war dabei, der Captain Lazar aus Police Academy.
Okay.
Und Charles Durning war sogar Oscar nominiert als Gestapo-Führer.
Oh, wow.
Und noch ein Teil seiner Besetzung war seine damalige Ehefrau, Anne Bancroft. Mhm. Die hat die weibliche Hauptrolle gespielt. Und er spielt halt den Leiter eines Theaterensembles mit einer wilden Schauspielerriege. Da ist ein Schwuler dabei, der so ein bisschen so die Kostüme und das Make-up herstellt. Da sind verschiedene Schauspieler dabei. Alle so jüdischer Herstellung. Entschuldigung. Alle aus jüdischer Herstellung. Freudscher so. Versprecher.
This is not combat. It's an act of lunacy.
Ja, das war wirklich ein Act of Lunacy.
Aber hallo.
Mein Lieblings-James Bond. Ja, aus jüdischer Herstellung. Und
Ist das jetzt, hast du es etabliert? Du bleibst dabei, ne?
Ja, ich bleib dabei, damit es so aussieht, als wenn ich das mit Absicht gesagt hätte. Verstehst du? Okay. Das ist die Strategie dahinter.
Alles klar.
Die Strategie ist natürlich ein bisschen für Arsch, weil ich es jetzt erklärt habe, ja, aber gut. und wie alle Mel Brooks Filme sind manche total albern, manche weniger albern, manche sind extrem lustig und manche sind ein bisschen mehr albern als lustig. Und,
Alter, was war das denn gerade für ein Satz?
Naja, was soll ich denn?
Alle Mel Brooks Filme sind manche so, manche so und manche so.
Genau, manche sind so und manche sind so.
Aber wie alle Filme halt.
Nein. Bei Gandhi ist nicht alles albern und alles lustig.
Nein, aber wie alle Mel Brooks Filme, das finde ich so lustig.
Absolut.
Egal. Okay.
Also, wenn man schon mal Mel Brooks Film gesehen hat, dann weiß man ja so ein bisschen, wo die Reise hingeht.
Ja, ja, es ist, also das mit albern triffst du schon ganz gut, glaube ich.
Ja. Aber es ist auch, nichtsdestotrotz hast du auch in einigen Filmen einige intelligente Witze und intelligente Späße, so ist es hier auch. Also du hast natürlich so eine Witze wie von wegen, wenn er irgendwie aus diesem Theaterraum rausgeht und sagt, okay, und der eine sagt zu ihm zum Beispiel viel Glück und er sagt, sag nicht viel Glück, das bringt Unglück, sondern sag irgendwie Hals und Beinbruch.
Ja.
Er sagt, okay, alles klar, Hals und Beinbruch und dann siehst du halt, wie er rausgeht und draußen so ein bisschen was poltert und dann macht er die Tür auf und dann siehst du Mel Brooks halt unten auf der Treppe liegen. Und dann sagt er, sag nicht Hals und Beinbruch, das bringt Unglück. Sag good luck so, weißt du.
Ja, ja,
also okay. Das ist natürlich ein bisschen albern. Aber dann hast du so andere Filme, wo er so bei diesem Nazi steht und er will natürlich wissen, ob er ihn kennt als Schauspieler, weil er so ein großartiger Schauspieler ist und sich komplett maßlos selbst überschätzt. Und er ist aber verkleidet in diesem Moment als Nazi und er kennt ihn natürlich nicht, aber will wissen, was er von diesem Schauspieler hält. Und da sagt der Nazi so, what he did to Hamlet, we will do to Poland. Also das, zum Beispiel, das war da zum Beispiel wieder witzig, weißt du, der Dialog. So, man meinte so von wegen, ey, dieser Typ ist so von wegen, keine Ahnung, also auf jeden Fall lässt keiner ein gutes Haar an ihm, wenn er irgendwie fragt, so was. Er will immer diese Bestätigung, dass er ein guter Schauspieler ist, kriegt aber immer nur Hate irgendwie von allen Seiten, das ist schon ein bisschen witzig.
Okay.
Und er gibt sich jedenfalls als Gestapo-Führer aus und versucht so ein bisschen seine Leute, die da inhaftiert worden sind, aufgrund von Homosexualität etc. etc. Und seine Theatertruppe, die da komplett irgendwie gejagt und eingebuchtet worden ist, versucht er dann natürlich zu retten, indem er sich so ein bisschen als Nazi-Gestapo-Offizier ausgibt und in dem Moment natürlich die Rolle seines Lebens hinlegt, weil ihm das ja alle abnehmen müssen.
Ja.
Also sein oder nicht sein, To Be or Not To Be von 1983, nicht durchgängig witzig und albern, aber schon witzig und ganz sehenswert.
Ja, ich finde, das ist schon einer der typischen Mel Brooks Filme.
Ja, ist es. Aber ja, ich mochte einige wesentlich mehr. Also diese verrückte Geschichte der Welt und Spaceballs sowieso und auch hier Frankenstein Junior und so. Das sind so.
Ja, wie hieß denn der in Rom nochmal?
War das nicht die verrückte Geschichte der Welt? Dieser Episodenfilm, wo sie auch die Inquisition in Spanien und so beleuchtet haben und mit Rom und so.
War das
waren noch so mehrere Etappen.
Ich dachte, ich hatte auch irgendwie, ich habe dunkel im Hinterkopf, dass es auch einen gab, der komplett in Römern. War das dort?
Nee, das war, glaube ich, ein Teil von die verrückte Geschichte der Welt. Der war super.
Der war
so ein bisschen geschichtliche Hintergründe und dann so aufs Korn nimmt. Den mochte ich sehr. Ja. Das war so ähnlich wie damals meine erste Erfahrung mit Monty Python. Da war ich halt noch ein kleiner Bub. Und sitzt halt so vorm Fernseher und zappt mich so durchs Fernsehprogramm und da lief halt irgendwie damals die unglaubliche Welt der Schwerkraft von Monty Python und diese verrückte Geschichte der Welt ist auch so eine ähnliche Story und ich wusste halt nicht, wer den gemacht hat aber ich bin dann irgendwie hängen geblieben und habe mich totgelacht. Und danach wusste ich natürlich, okay, das ist ein Monty Python Film, das ist der Mel Brooks Film. Ich kann mich an dieses erste Mal kann ich mich super erinnern, weil ich irgendwie so hängen geblieben bin und dann irgendwie gelacht habe über diese Sinnlosigkeit dieser Monty Python Sketch über diesen toten Papagei und so.
Ja, der Papagei ist tot.
Genau, weil davor konnte ich ja damit nichts anfangen, so, weil ich wusste ja gar nicht, was es ist. So. Aber das war so, die erste Berührung war schon, es war Liebe auf den ersten Blick bei beiden.
Liebe auf den ersten Blick.
Bei beiden. Ja, und insofern von den Nazis 6 gerettete Theatercrews werde ich hier vergeben.
Okay.
Nicht sein Bestern, aber auch nicht sein Schlechtester. Ich weiß nicht, diesen Dracula-Film habe ich nicht gesehen mit Leslie Nielsen.
Achso, ja, der war auch so semi.
Semi, also nicht so Medium. Wahrscheinlich nicht einer seiner, keine Konkurrenz für Spaceballs.
Nein.
Und Lord Helmchen.
Nein, natürlich nicht.
Ja, sein oder nicht sein, to be or not to be.
Okay.
So viel dazu.
So viel dazu, ab zum nächsten.
Können wir an dieser Stelle abschließen.
Gut. Was hast du noch?
Robert Zemeckis.
Oh, geil.
Der Regisseur von Zurück in die Zukunft, der hat 2015 einen Film gedreht, den ich mir angeguckt habe. The Walk. The Walk hatte bei IMDb 7,3 Woher kommt dieser italienische Akzent? The Walk hat er bei IMDb.
Sollte das ein französischer werden und ist dann abgerutscht?
Ich wollte eigentlich gar keinen Akzent machen. Der war wirklich komplett unfreiwillig.
Ja, weil Monsieur Joseph Gordon-Levitt spricht doch mit die französische
Akzent. Das ist korrekt. Joseph Gordon-Levitt spielt einen Franzosen und spricht Französisch, nämlich den Monsieur Philippe Petit.
Ouais, ouais.
Was macht Philippe Petit in diesem Film?
Er läuft auf die Seil.
Er läuft auf die Seil, ist ein Straßenkünstler, ist ein Jongleur, eine. Okay, das lassen wir.
Artist.
Eine Artist, genau. Und ist ein, macht so ein bisschen. Macht
können
so,
wir das bitte konsequent durchziehen jetzt?
Aber die ganze Sendung bitte, ja?
Nein, bitte.
Die ganze Sendung. Du weißt, dass ich demnächst auf jeden Fall die italienischen Hörer komplett irgendwie vergraulen werde. Und jetzt willst du, dass ich komplett Frankreich irgendwie eliminiere?
Ja, wir sortieren das nach und nach aus.
Wir sind, du weißt, wir sind die Hitlers der Kinopodcast und der Serienpodcast.
Weil du hier von jüdischer Herstellung sprichst.
Sag ich ja. Wir haben ganze Nationen, die unsere Zukunft abschalten werden.
Ja, und das, obwohl wir uns selber nicht auf wirklich zwei festlegen können.
Genau, alleine du bestehst ja schon aus 17 Nationen.
Ja, das ist der Horror.
Und ich habe auch zwei Pässe.
Ja, siehst du?
Ja.
So, The Walk.
The Walk. Robert Zemeckis, kennen wir alle. Forrest Gump, Back to the Future. IMDb 7,3, Metascore 70. Und Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Als seinen großen Mentor würde ich hier noch Ben Kingsley erwähnen.
Mhm.
Der hat auch eine sehr, sehr schöne Rolle. Und Philippe Petit gab es wirklich.
Ja.
Hast du ihn gesehen? Also The Walk.
Zum Teil, tatsächlich nur.
Zum Teil.
Ja, da ist was dazwischen gekommen und so, ja, sowas ähnliches, ja.
Da ist was dazwischen gekommen.
Ja. Was lachst du da so dreckig, Alter?
Weil ich mir gerade vorstelle, wie du hier zu Hause von deinem Bedphone irgendwie angerufen wirst und gesagt wird, Lee, steig in einen Wagen. Steig in einen Wagen, der Präsident braucht deine Hilfe.
Now.
Also wenn bei mir was dazwischen kommt bei einem Film, dann gucke ich den dann halt weiter nächsten Tag oder am nächsten Monat von mir aus.
Wenn man dran denkt, ja.
Okay, also er hat so einen Eindruck hinterlassen, dass du den
nicht. Nee, das ist das Absurde. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ich mochte das was ich bis dahin gesehen habe, mochte ich sehr.
Oh, okay. Ja. Wie weit hast du ihn gesehen? Vielleicht kann man noch.
Vielleicht das erste Drittel.
Erste Drittel, also auch nicht die Hälfte. Ja, es ist die wahre Geschichte von Philippe Petit. Der Bursche hat sich nämlich nach seinen ganzen Straßenaktionen und so ein bisschen Seiltanzen und so ein bisschen um Geld bilden, saß er nämlich beim Zahnarzt und hat da in einem Magazin rumgeblättert. Und da fiel ihm ein Bild auf, nämlich von den Zwillingstürmen in New York, von den Twin Towers, wo er sich dann in den Kopf gesetzt hat, wird er mal seinen Seiltanzakt mal ein bisschen in höhere Geschichten bringen.
Hast du schon erwähnt, in welchem Jahr das spielt?
Nein, habe ich noch nicht.
Okay.
Kannst du gerne machen.
Nö, ich weiß ja nicht, ob das für dich relevant ist bei dem, was du da erzählen wolltest. Ich war nur reines Interesse.
Also, ich denke mal, dass die Zuhörer sich denken können, dass er vor 2001 spielt.
Das, ja, ist anzunehmen.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, war es 82, 83?
Eben, deswegen habe ich gefragt.
Ich glaube, es war 1982. Also irgendwie Anfang der 80er auf jeden Fall hat er sich das in den Kopf gesetzt. Und das war die Zeit, wo die Twin Towers auf jeden Fall irgendwie auch gebaut worden sind. Und, oder wo zumindest, ja. Weil er hat ja die Baustelle quasi genutzt, um irgendwie... Ja,
dann muss das früher gewesen sein, Alter. Das kann
wann ist die 70er?
Nicht sein. Was ist? World Trade Center war doch älter als 80er Jahre.
Wie lange stehen die denn?
Das jetzt recherchieren?
Da sind wir wieder kacke vorbereitet. Siehste, Alter. Ich wusste nicht, dass du mich über die Architektur fragst. Entschuldigung.
Ich habe nur gefragt, wann der Film spielt.
Jetzt habe ich hier gegoogelt, hier alle Statisten auf der Straße, die da rumlaufen.
Ich finde raus, wann der Film spielt.
Wer war für die Beleuchtung zuständig? Genau, find du mal raus, wann der Film spielt. Es gab sogar Awards für den Film. Also 2016 hat er den Lumière Award gekriegt aus Paris für die beste 3D-Szene. Und so viel schon mal vorab, der Film ist in 3D gedreht und macht auch absolut Sinn. Weil Leute mit Höhenangst, die den Film so ein bisschen zu Hause gucken auf ihrem 3D-Fernseher oder auf ihrem 3D-Beamer, da könnte durchaus eine kleine Pfütze auf der Couch entstehen.
War das ein Hinweis?
Eine Mischung aus Schweiß und Pipi.
Hast du Höhenangst?
Ich habe keine Höhenangst. Ich hatte da jetzt nicht so ein Problem. Aber wenn einer Höhenangst hat und diesen Film in 3D guckt, könnte er durchaus seine Wirkung hinterlassen.
So, der Film spielt 1974.
74? Okay, da war ich mit 80er auf jeden Fall komplett weit daneben. Aber da haben wir ja das Rätsel Lösung. Weil das besagte Gebäude war nämlich eine ziemliche Baustelle, als sie da reinmarschiert sind und die Vorbereitung getroffen haben. Mhm. Und was ganz interessant ist an dem Film, er entwickelt sich ja irgendwie zum Heist-Movie, weil du hast diese Crew, die du zusammengestellt hast, du hast irgendwie Leute, die du aktivierst, du hast irgendwie einen Plan, den du machst, du hast Kostüme, die du kaufst, um dich irgendwie reinzuschleichen, um irgendwie die ganzen Vorbereitungen zu treffen für diesen Seilakt. Mhm. Aber du hast ja nicht irgendwas, was du klauen willst. Das heißt, du hast ja nicht also es ist natürlich eine illegale Aktion, aber es ist jetzt nicht so illegal, dass du jetzt zum Beispiel so heistmäßig eine Bank ausraubst oder irgendeinen Coup hier starten willst, sondern es geht eigentlich nur um dein eigenes Unterfangen, was du dir da in den Kopf setzt. Bisschen nervig, du hast es schon erwähnt. Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle redet ja mit diesem französischen Akzent. Mhm. Und aber relativ früh in dem Film, nämlich schon in den französischen relativ early Szenen, als rauskam, dass er irgendwie nach Amerika geht, fängt er dann an, Englisch zu reden.
Ja.
Mit der für mich ziemlich behinderten Erklärung, dass er Englisch lernen will in Amerika und deswegen jetzt mit allen Leuten sich auf Englisch unterhält.
Ja.
Und sagt so, yeah, I have to learn that, please tell me in English again und so hin und her. Und dann reden die Englisch halt auch, um die amerikanischen Zuschauer nicht mit Untertiteln zu überfordern. Und das fand ich halt ein bisschen albern. Ich finde es halt cool, wenn so Sachen wie bei Narcos, weißt du, wenn es so kolumbianische Drogendealer sind, dann sollen die auch kolumbianisch reden, so weißt du. Dann muss man das auch hören, so weißt du. Aber klar, man macht es den Leuten so leicht wie möglich.
Sehe ich nicht zwangsläufig so. Ich hätte ihn dann wahrscheinlich nur von Anfang an Englisch sprechen lassen.
Oder so. Weißt du? Dann wäre es nicht so störend. Eben. Aber erstmal
also,
Französisch.
Weil ich finde, du kannst generell Sprachen und Herkunft und so auch anders erzählen. Ne? Also die müssen dann für mich nicht zwangsläufig die Sprache sprechen, wie jetzt in dem Fall Französisch, wenn du es halt von Anfang an konsequent anders erzählst. Aber so ist natürlich affig, ja.
Also du hast recht, man kann es von Anfang an so erzählen, aber ich persönlich mag es, wenn es auch die Originalsprachen sind. Wenn man dann praktisch, wenn man irgendwie nach Afrika geht, dass man dann zum Beispiel diese afrikanisch redenden Darsteller, dass man die einfach nur untertitelt. Ich bin ein Fan davon.
Aber
das
eben,
ist für mich realer.
Ja, und wenn du dann aber Morgan Freeman dazwischen hast, der versucht, diese Sprache zu sprechen, dann ist das für mich meistens eher ein Krampf, als wenn sie einfach von vornherein alle Englisch gesprochen hätten.
Ja gut,
was ich meine?
Dann sollten sie aber statt Morgan Freeman halt einen afrikanischen Darsteller besetzen.
Ja, meine ich ja, dann ist es fein. Aber da hätten sie jetzt halt mit Herrn Joseph Gordon-Levitt, wären sie da schnell an ihre Grenzen gekommen mit seinem Französisch.
Definitiv. Aber es ist halt eine Szene, die mir halt so albern aufgestoßen ist, wo ich halt dachte so, okay.
Ja, verstehe ich. Das ist halt dann total billig erklärt, warum sie jetzt überwiegend Englisch sprechen.
Mega billig, ja. Ja, der Film hat 35 Millionen gekostet.
Okay.
Und hat 42 Millionen weltweit eingespielt.
Das klingt nach einem Minusgeschäft.
Das klingt auch nach Minusgeschäft. Also ist jetzt nicht so der Mega-Hit gewesen. Ich kann mich auch erinnern, dass der im Kino lief, aber wahrscheinlich demnach nicht lange.
Ja, der lief im Kino.
Ja, und so viel kann man aber vorwegnehmen. Also diese ganze Szenerie natürlich mit diesen hohen Dreizahlakt und dieses Gebäude, was da irgendwie dann noch bestiegen wird und die ganze Optik und diese ganze Spielerei mit Perspektive ist natürlich ein extrem guter 3D-Film. Und eignet sich natürlich dafür, um diese 3D-Optik umzusetzen. Und das hat Robert Zemeckis sehr, sehr gut gemacht. Also es ist, glaube ich, ein Film, den ich sehr, sehr gerne im IMAX gesehen hätte in 3D, weil da hinterlässt er bestimmt eine super Wirkung. Ich habe natürlich auch ein 3D zu Hause, also kann mir das Ganze natürlich, ich habe die Technik, um mir das Ganze so anzugucken, aber auf der größten Leinwand Europas wäre es natürlich noch eine andere Nummer gewesen.
Ja, denke ich auch.
Definitiv.
Wobei eben es ein bisschen schade ist, ne, wenn du jetzt sagst, dass es fühlt sich so an, als hätte das im Fokus gestanden von dem Film.
Ja.
Jetzt die Optik oder halt die durch die Technik erzeugte Optik.
Ja, ist richtig. Weil ich meine, die Spannung und die Bilder auf diesem Seil und die Spannung wird ja dadurch erzeugt, dass diese ganze Aktion geplant wird und letztendlich, dass er auf diesem Seil steht. Aber du hast zum Beispiel, das fehlt so ein bisschen dem Film, also du hast ja nicht diesen klassischen Antagonisten, dass du sagst, okay, hier ist jetzt jemand irgendwie hinter ihm her oder du hast jetzt einen, der ihm irgendwie Steine in den Weg legt, sondern der Einzige, der sich so ein bisschen Steine in den Weg legt, ist er selber oder irgendwelche technischen Bedingungen, wo du sagst, funkt jetzt so ein bisschen in seinen Plan rein. Mhm. Aber letztendlich hast du ja nicht irgendwie diese Charaktere, die du in einem Film auch so ein bisschen brauchst, um so ein bisschen Paroli bieten zu können. Das hast du ja bei The Walk nicht.
Ja.
Und
das Drehbuch gibt einfach nicht mehr her, ne?
Das Drehbuch gibt nicht mehr her, ne? Es ist halt die wahre Geschichte.
Hast du auf dem Schirm, wer das geschrieben hat?
Nee, ich kann dir nicht sagen, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber ich weiß, dass Philippe Petit auch beratend bei dem Drehbuch zur Seite stand und auch Joseph Gordon-Levitt direkt selbst...
Ja, das habe ich im Vorfeld damals auch gelesen.
Selbst zum Beispiel auch, genau, diesen Akt auf dem Seil beigebracht hat und gesagt hat, worauf er achten muss, und war die ersten 10 Tage der Dreharbeiten, war an seiner Seite und hat ihn so ein bisschen trainiert und gecoacht.
Mhm. Ja, also Robert Zemeckis hat tatsächlich am Drehbuch mitgeschrieben. Die waren zu dritt, Christopher Brown und Philippe Petit eben.
Ah, okay. Siehst du?
Ja.
Da war halt noch ein Dritter am Start.
Ja, also bei Robert Zemeckis, ich finde, der hat in letzter Zeit so einiges gemacht, was im Ansatz so ein krasses Potenzial hat, und dann aber hinten raus irgendwie so dünn umgesetzt ist.
Ja, logisch. Also er hat allgemein in seiner allgemein in seiner Filmgeschichte hat er schon viele Filme rausgebracht, wo man sagt, okay, die sind jetzt von 10-Punkte-Film bis 3-Punkte-Film ist irgendwie alles dabei, so, weißt du? Also der hat mega Meilensteine gedreht, aber auch zwischendurch auch immer Filme, wo man sagt, okay, hier ist Potenzial drin gewesen, aber hat nicht viel draus gemacht.
Ja, eben, aber genau das, ne, dass du so eine Prämisse hast oder irgendwie einen Kernpunkt in der Geschichte, der eigentlich total geil ist, wo man sich denkt, ah, das hätte ich total gerne irgendwie geil erzählt bekommen, und dann ist es aber eben so ein bisschen dünn.
Das ist richtig.
Aber er hat schon eine Menge guten Stuff gemacht, ne? Also,
er hat meinen Lieblingsfilm gedreht, was soll ich dir sagen?
Forrest Gump wahrscheinlich,
natürlich.
Oder?
Natürlich. Ja. Also Forrest Gump ist schon einer meiner Lieblingsfilme, die ich jemals gedreht habe, die ich jemals gesehen habe, insofern.
Ja, bei mir
das kann er sich schon mal auf die Fahne schreiben.
Also allein wegen Zurück in die Zukunft ist der Typ für mich eine Legende.
Klar, definitiv.
Ja, aber eben, ich habe mir letztes Jahr eine Serie, die er ja gerade gemacht hat für NBC, habe ich mir angeguckt, und das war leider wahrscheinlich aufgrund des Senders dann auch, aber es war zu mainstreamig für meinen Geschmack. So eine total geile...
Wie hieß sie denn?
Wie hieß die? Es ging um einen Flug, der Turbulenzen hatte. Also das ist eine Familie, die fliegt von Jamaika los zurück nach New York und hat während des Flugs Turbulenzen, und dadurch verschwinden die für 5 Jahre und tauchen 5 Jahre später wieder auf. Für sie ist im Flug alles normal gewesen, die haben einfach kurz Turbulenzen gehabt, aber als sie landen, heißt es, es ist 5 Jahre später, ihr wart alle für tot erklärt. So.
Gibt es keine Beatles-Songs mehr?
Ja, es ist halt eben auch wieder, ne, so ein Zeitreise-Dimension-Ding, und die Prämisse an sich halt super geil, weil niemand weiß, wo die in den 5 Jahren hin sind. Für die an Bord waren, ist alles gleich, weil die sind ja nicht gealtert, die sind einfach die Dauer des Flugs gealtert, und auf der Erde sind aber währenddessen halt alle 5 Jahre gealtert, weil halt eben 5 Jahre vergangen sind.
Okay.
So, und das war auch in der Prämisse so geil. Ich hatte tierisch Bock zu wissen, ne, was da ging, wie, wo, was. Und dann ist es aber eben diesem mainstreamigen Fernsehen so ein bisschen zum Opfer gefallen, und da waren dann viel zu viele Beziehungsgeschichten, die völlig nichtssagend und langweilig waren.
Robert Zemeckis scheint Flugzeugfan zu sein, weil Flight ist auch von ihm, wenn ich mich nicht
täusche. Ja, eben, genau, ja. Castaway, da gibt es auch einen guten Flugzeugcrash.
Stimmt.
Ja.
Da ist das Motto. Bei Polar Express gab es, glaube ich, kein Flugzeug.
Nee, ich glaube,
aber der hat halt auch, das ist so krass, ey, was er für eine Spanne hat zwischen seinen Filmen. Er hat ja auch diesen unsäglich schlechten Beowulf, hat er auch gedreht.
Stimmt,
also.
Beowulf war auch von dem.
Und zwischen Beowulf und Forrest Gump, also da liegen Welten.
Ja, kann man so sagen. Manifest hieß die Serie übrigens.
Manifest, okay.
Yes.
Eher nicht empfehlenswert.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die gerne Serien gucken, die man so leicht nebenher konsumieren kann, dafür ist sowas gut, weil es wird eben jeder Rotz auch x-mal wiederholt. Also da verpasst du nichts, wenn du mal kurz wegguckst. So, weil es eben dann an manchen Stellen auch sehr ausgedehnt ist. Bisschen Kaugummi.
Ihr könnt natürlich auch Eichwald MDB gucken.
Ja.
Mit Bild dunkel und Ton aus, wenn ihr wollt.
Du bist ein Spaßvogel.
Ah, da fühlt sich Lee in seiner Ehre gleich wieder verletzt.
Ja, ist keine Ahnung.
Ich hab keine Ahnung. Gut, The Walk. Ich gebe 7 Seiltänzer.
Dann doch 7?
Ja.
Okay.
Ja. Ist doch ein solider, guter Film.
Ja,
und optisch auf jeden Fall macht er einiges her.
Bin ich denn jetzt schon wieder dran?
Bist du dran? Ja, du bist dran.
Hast du 4 gemacht?
Nee, ich habe 3 gemacht.
Ja, dann mach mal 4.
Ich soll noch einen 4. ranhängen?
Ja, bitte.
Dann hänge ich noch einen 4. ran. Ein Film, der mich beim Zusehen, der mir ein relativ ungutes Gefühl die ganze Zeit verschafft hat, aber dazu komme ich gleich. Wir haben ja bei... American Idyll, beziehungsweise American Pastoral haben wir geredet, dass es ein sehr erfolgreiches Buch war. dass das Buch unter die Liste der 100 besten englischen Romane, wie gesagt, kam und den Pulitzerpreis gekriegt hat.
Ja.
Jetzt reden wir auch von einem Film, der auf einem Bestseller beruht. Mhm. Bei diesem Film saß jede Hausfrau in der U-Bahn und auf dem Weg zur Arbeit da, zu ihrem Büro und zu Hertie da als Einzelhandelskauffrau in der Leinenabteilung, hatten alle irgendwie das gleiche Buch in Hand. Und das war Anfang der 90er, daran kann ich mich noch erinnern. Und es geht um das Buch Nicht ohne meine Tochter.
Ja.
Und dieses Buch war damals der absolute Bestseller und wurde irgendwie aus allen Läden rausgekauft. Der Film dazu ist 1991 rausgekommen.
Den hast du jetzt erst gesehen?
Den habe ich jetzt erst gesehen. Das ist ein Film, den ich jetzt erst zum ersten Mal gesehen habe. Und Sally Field und Alfred Molina, den ich ja vorhin schon erwähnt habe bei Der Spitzenkandidat, die spielen die beiden Hauptrollen. Dieser Film hat 6,3 bei IMDb. Und was soll ich sagen, 1988 ist das Buch entstanden und 1991 kam schon die 40. Auflage des Buches raus.
Wow.
Nur mal, dass man sich die Dimension dieses Erfolges, dieses Buches irgendwie mal vor Augen halten sollte. Du hast ihn gesehen? Du kennst ihn?
Ja.
Kannst du dich noch an die Story erinnern?
Jein.
Was hattest du?
Also an die Story grob schon, ne? Klar, sie, naja, wie der Titel schon sagt. Also es geht um den Kampf um ihre Tochter, weil die ihr weggenommen werden soll, aufgrund von religiösen Bedingungen.
Ja. Sie ist Amerikanerin, ist verheiratet mit einem Iraner, gespielt von Alfred Molina und führen in Amerika eigentlich ein schönes Leben. Er ist halt Arzt, wird aber ab und zu auch immer gemobbt von seinen Kollegen, weil er halt so Ausländer ist und so. Also auch so ein bisschen altmodisch auf jeden Fall in der Szene. Also der wird da im Essensraum irgendwie von zwei Ärzten verarscht, als wäre das irgendwie so eine College-Komödie, wo ich auch denke, okay, es ist irgendwie komisch, so, weißt du, wie die ihn da so...
Ja, aber es spielt in den 80ern, ne?
Es spielt in den 80ern natürlich, okay, da muss man mal irgendwie zwei Augen zudrücken. Und dann überredet er sie mit der kleinen Tochter irgendwie nach Iran die Familie zu besuchen, obwohl sie erstmal sagt, es ist gefährlich, aber dann sagt er, ja, Mann, meine Familie wollen ja die Tochter auch mal sehen und nach zwei Wochen sind wir wieder zurück und so weiter. Und es mündet darin, dass er letztendlich nicht mehr aus dem Iran ausreisen will, dass er sagt, ich bleib jetzt hier und ihr bleibt jetzt auch hier. Und da die iranischen Gesetze natürlich damals ein bisschen anders waren als hier und
ist das heute anders?
Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was geändert hat, ob es jetzt mittlerweile ein bisschen liberaler geworden ist. Also damals war es zum Beispiel so, dass wenn die Frau sich scheiden lässt, hat zum Beispiel der Mann das alleinige Sorgerecht über die Kinder.
Okay.
Also als in anderen Ländern, da ist es natürlich anders gehandhabt.
Würde mich wundern, wenn sich das geändert hat.
Kann sein, ja. Das heißt, wenn sie sich natürlich getrennt hätte, hätte sie die Arschkarte und hätte ohne ihre Tochter abreisen müssen.
Ja.
Und das sind so alles Sachen und der Kampf um diese Tochter und die Flucht, darüber handelt dieser Film. Jetzt habe ich folgendes Problem mit dem Film. Er ist halt hochgradig rassistisch. Kann man ja nicht anders sagen. Weil ich persönlich habe eine Menge iranischer Freunde da draußen und habe auch viele Iraner kennengelernt in meinem Leben und bin auch mit einigen, wie gesagt, befreundet. Und bei dem Film hatte ich halt die ganze Zeit ein Kloß im Hals und habe halt so den Kopf geschüttelt und dachte so, Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass die so diesen Film inszeniert haben. Weil du hast nicht eine positive Rolle in diesem Moment gehabt oder nicht einen positiven Charakter in dem Moment, wo der Film halt in Iran spielt. Du hast diese ganze Familie, die sich irgendwie gegen sie verfeindet, sie mit bösen Blicken straft, sie irgendwie anschreit, auf der Straße wird sie halt ständig angeschrien, weil irgendwie eine Haarsträhne vorguckt und also das ganze Land besteht aus bösen Leuten, religiösen Fanatikern und Vergewaltigern. Das ist halt das Problem von dem Film. Und jeder Charakter, der ihr irgendwie auch annähernd helfen will, erweist sich dann im Nachhinein irgendwie als Arschloch, als Opportunist, als geldgieriges Arschloch oder als Vergewaltiger. Und damit habe ich halt ein großes Problem. Und nicht nur ich, sondern auch so ein paar andere Leute, die den Film als hochgradig rassistisch angesehen haben. Weil 1998 sollte zum Beispiel der Film in Frankreich laufen. Okay. Und auf Vox in Deutschland.
Ja.
Und Iran drohte damit, dass die die Fußball-WM 98 einfach boykottieren würden, wenn dieser Film laufen würde.
Okay.
Und Vox hat aufgrund dessen, haben die Ausstrahlung unterlassen, mit der Begründung, dass eine Gefährdung der Mitarbeiter nicht auszuschließen sei. Das heißt, dieser Film hat richtig für politischen Zündstoff gesorgt.
Ja.
Und also er ist schon fragwürdig auf jeden Fall, in der Art, wie er gedreht worden ist, weil es ist eine wehende amerikanische Fahne halt im Bild gewesen, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Erlösung und das ist so die Rettung des Ganzen. Also Trump hätte auf jeden Fall diesen Film unterschrieben, da kann man es nicht anders sagen. Und die bösen Iraner und die bösen Moslems und alles, was so ein bisschen in den muslimischen Raum fällt, waren halt wirklich das waren halt wirklich fragwürdige Charaktere. Und zwar ging es hier nicht um Bösewichte, sondern es ging halt um jeden Ladenbesitzer, um jeden Nachbarn und um die komplette Familie und um den Ehemann, der sich auf einmal um 360 Grad gedreht wird, womit ich ja nicht als einzelne Person kein Thema hätte. Aber dass alle auf der Seite des Ehemanns sind, ist natürlich ein bisschen, keine Ahnung, also ich finde diesen Film sehr, sehr fragwürdig.
Okay. Also dir fehlt die Dreidimensionalität der Charaktere oder was?
Ja, absolut. Das kann man so sagen. Also ein Land komplett mit allen Staatsangehörigen dieses Landes irgendwie als böse darzustellen, als fies und als charakterlos ist sehr, sehr fragwürdig.
Ist platt, ja. Wurde aber natürlich schon oft in jeglicher Hinsicht gemacht.
Wurde es?
Garantiert, also nicht explizit auf den Iran bezogen, aber mit solchen Klischees, sag ich mal, arbeiten die ja permanent. Also das ist ja jetzt nun wirklich keine Erfindung von dem Film. Nur
ich weiß, was du meinst, aber wenn du jetzt so einen Armeefilm hast und du hast die bösen Russen natürlich, die irgendwie...
siehst du, ist doch genauso.
Ja, aber du siehst ja nicht irgendwie, wenn du die Hauptperson dann durch Moskau laufen lässt und
ist nicht jeder Russe böse. Ich
sämtliche
weiß
Zivilbewohner
genau,
und so, weißt du, was ich meine und so weiter? Also das ist schon ein Unterschied.
Ich glaube nur, dass es in dem Film so ein bisschen, also ich will das überhaupt nicht gut reden, ne? Weil ich sehe das genauso. Mhm. Ich versuche nur für mich zu erklären, wie die überhaupt da hingekommen sind. Und ich glaube, es geht darum, dass schon primär ihre Sicht auf die Dinge erzählt wurde. Weißt du? Und wenn die das halt so wahrgenommen hat, dann wollten die das offenbar so erzählen. Ich finde es auch platt, weil du kannst nicht ein ganzes Volk als böse darstellen. Die Frage ist nur, also den Raum hätte es natürlich gegeben, das anders zu erzählen. Ich weiß nur nicht, ob es dann so ein Erfolg geworden wäre. Weil ich glaube, dieses flache oder platte, eindimensionale Feindbild.
Viele brauchen ja mal ein Feindbild.
Das, genau. Eben, genau. Ist das, was gerade in Amerika wahrscheinlich gut funktioniert hat. Hast du rausgesucht, wie erfolgreich der war? Das ist auch schon lange her, aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der nicht zuletzt durch den Erfolg des Buchs, sondern eben wahrscheinlich auch, weil der so...
Der Film selber war nicht sonderlich erfolgreich.
Der war nicht erfolgreich?
Er hat 35 Millionen gekostet und... oder? Ich habe irgendwie diese 35 Millionen Kosten im Kopf, aber ich kann jetzt sagen, müssen wir auch nochmal recherchieren, wie erfolgreich der war, das weiß ich jetzt nicht genau. Da müssen wir nochmal gucken.
Ja.
Ich hatte halt während des Films auf jeden Fall ein ungutes Gefühl und denke mir halt so, rein filmisch von der Sache ist er ja relativ gut gemacht und hat ja auch spannende Momente, aber wenn du natürlich die ganze Zeit irgendwie vor Augen gehalten kriegst, dass dieser Film irgendwie sehr fragwürdig ist und du ja auch Freunde aus dem Land hast und denkst so, Alter, die werden hier alle als absolute Hinterwäldler irgendwie dargestellt, dann denkst du irgendwie, dieser Film hätte auf jeden Fall nie gemacht werden dürfen, wenn du mich fragst. Auch wenn es irgendwie so ihre Sicht war, aber also Trump hätte wahrscheinlich so einen Film, wenn er mal einen Film drehen würde, dann würde er wahrscheinlich so ähnlich aussehen.
Also meinst du, es ist zu viel Propaganda oder?
Ist sehr viel Propaganda. Also so viel, dass es mir aufgestoßen ist. Und ich bin da eigentlich relativ neutral bei so Geschichten. Also.
Und es klingt jetzt aber nicht so, als würdest du dem dann sonderlich viele Punkte geben wollen.
Das ist halt das, was ich zu dir meinte. Und da bin ich auch übrigens auf einer Wellenlänge mit Roger Ebert, mit dem großen Filmkritiker, mit dem ich mich jetzt nicht unbedingt auf eine Stufe stellen wollte. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, dass dem Film filmisch nicht vorzuwerfen ist. Mhm. Weil er schraubt diese Spannungsschraube hoch, die Statisten spielen gut und letztendlich so ist es alles realistisch dargestellt. Aber die Botschaft des Films ist halt fragwürdig und zieht das Ganze halt dann runter. Und man weiß halt nicht, wie man den jetzt bewerten soll. Ob jetzt rein von der filmischen Sicht oder aus der Sicht, dass man sagt, der Film ist halt rassistisch. So, weißt du? Das ist halt so ein bisschen so wie dieses...
Ja, aber wie machst du es denn sonst, wenn du das Problem nicht hast?
Naja, normalerweise gehe ich immer von dem... Normalerweise habe ich das Problem ehrlich gesagt nicht.
Sag ich ja, wie machst du das sonst, wo du das Problem normalerweise nicht hast? Gehst du ja vorher auch nicht hin und sagst, bewerte ich jetzt nur das Handwerkliche oder das Filmische, wie du es nennst?
Wie würdest du es denn machen?
Oder nehme ich da noch mit rein, ob es eventuell Völkergruppen gibt, die sich durch den Film irgendwie diskriminiert fühlen? Nee,
davon gehe ich gar nicht aus. Aber das ist auch tatsächlich das erste Mal, wo ich keine einzige positive Rolle von einer ganzen Nation gesehen habe. Und das ist mir halt so aufgestoßen, diese Dreidimensionalität, die halt fehlt.
Ist es denn sonst was, wo du generell drauf achtest?
Nee, überhaupt nicht.
Okay, da ist es dir einfach so ins Gesicht geknallt.
Hier ist es mir direkt vors Gesicht gefallen, dass alle irgendwie total komplett feindselig sind, wo ich denke, so warum denn so, weißt du? Also sie macht ja gar nichts und wird irgendwie angeschrien von der Tante, wo ich dann denke so, das ist einfach komisch so, weißt du? Und die sind einfach von Grund auf böse, ohne Grund.
Ja, das ist in der Regel dann halt einfach schlecht geschrieben.
Das ist schlecht geschrieben, richtig. Weil wenn es erklärt worden ist, dass sie irgendwie gegen die Religion da verstößt und so hin und her und dann irgendeiner sauer ist, das ist ja was anderes. Aber wenn sie so das Telefon aus der Hand schlagen und so völlig grundlos, obwohl sie irgendwie seit einem Tag da ist und so, das sind so alles Punkte, wo ich denke, das ist komisch. Also das ist so, warum sind die alle so feindselig, weißt du? Dann frage ich mich selber, warum die so feindselig sind.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie diese Birth of the Nation Diskussion von 1915, dieser Film, der rausgekommen ist, den ja alle irgendwie, alle Filmhistoriker irgendwie rein filmisch gesehen als Meisterwerk ansehen,
ja,
weil er halt Szenen zeigt und Idris Statisten. Idris
Elba-Film, ne? Oder welchen meintest du?
Nee, von 1915, Birth of a Nation.
Ach, von 1915.
Dieser okay, klassische Film.
Gerade, du sprichst von, okay.
Wo ja auch so, wo ja Sklaven so als ganz normal irgendwie dargestellt werden, ja, sind, der auch hochgradig rassistisch ist, aber vom Film an sich und vom filmischen und vom künstlerischen Mittel,
ja,
mega Meisterwerk ist. Ja, das, und da sagen auch die Leute, ja, okay, wie soll man das beurteilen?
So ja, so wie mit Leni Riefenstahl, da gab es ja, genau, auch Leute, die sagen, hey, das ist eigentlich filmisch gesehen großes Kino.
Genau, dass sie eine talentierte Filmemacherin ist, die sich so in den falschen Dienst gestellt hat, das steht, ja, glaube ich, außen vor.
Ja, ist die Frage, ob die sich das aussuchen konnte, aber gut. Ich habe mal geguckt, parallel, wie das mit dem Film gelaufen ist. Die geben auf IMDb Pro tatsächlich kein Budget an.
Okay.
Also man sieht nur, dass er nicht mal 15 Millionen gemacht hat. Das ist allerdings nur USA und Kanada. Es gibt keine internationalen Zahlen. Ich glaube, dafür ist er einfach zu alt.
Da gibt es keine belegten Zahlen drüber, sagst du?
Na, jetzt nicht so auf die Schnelle. Auf IMDb Pro habe ich nicht eben alles gefunden, aber wenn, also der wird auf jeden Fall mehr gekostet haben. Insofern war das offensichtlich dann nicht kein filmischer Erfolg.
Okay.
Zumindest nicht kommerziell.
Na ja, gut zu wissen, aber das Buch war in jedem Fall sehr erfolgreich.
Ja.
Ja, und
das wäre natürlich jetzt mal interessant zu wissen, ne? Für, du hast das Buch wahrscheinlich auch nicht gelesen.
Nee.
Nehme ich jetzt mal an. Ich nehme mich auch nicht, weil wäre interessant zu wissen, ob das in dem Buch genauso rüberkommt.
Da fehlt mir natürlich der Vergleich, genau. Ja. Vielleicht hat man da ein bisschen. Eine bisschen distanziertere Beschreibung des Ganzen. Weil
dann ist ja krass, wenn das dann so ein Erfolg geworden ist.
Also wenn ich
da so, was ich meine?
Wenn ich leicht beeinflussbar wäre und würde, wenn das Buch halt genauso ist, würde dieses Buch lesen oder den Film sehen, hätte ich danach Hass gegen alle Iraner. Und ja, wenn meine eben Tochter dann mit einem Iraner nach Hause kommen würde, würde ich sagen, auf keinen Fall.
Ja, siehst du. Ja.
Also du bist nicht mehr meine Tochter oder du machst Schluss mit dem.
Ja.
Weil schürt hochgradig rassistisch. Rassismus.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, krass.
Und ja, du hast bei American Pastoral, was ich vorhin erwähnt habe, hast du eine brennende amerikanische Fahne bei diesem explodierenden Postamt und du siehst halt so ein bisschen diesen amerikanischen Traum halt in Flamme aufgehen.
Ja.
Hier hast du halt auch eine amerikanische Fahne, aber hier sorgt es halt für einen bitteren Beigeschmack. Also das gleiche Bild, aber ein verschiedenes Gefühl, was ausgelöst wird.
Okay. Das heißt, du sparst dir eine Bewertung jetzt, weil du nicht weißt,
kann ich dir sagen. Ich habe mich auf eine Bewertung geeinigt, weil ich habe ja gesagt, dass ich jedem Film eine Bewertung gebe und ich gebe hier 5 böse Iraner.
5.
Ja.
Das ist für unsere Verhältnisse, oder jetzt in unserem Kontext, ist das wenig.
Es ist tatsächlich aufgrund des faden Beigeschmacks diese 5 Punkte, weil an sich ist der Film spannend gemacht und okay. Und unter anderen Umständen würde er wahrscheinlich ein bisschen mehr kriegen.
Mhm.
Aber mehr als 5 sind hier nicht vertretbar für mich.
Okay. Na gut.
Ja.
Dann bin ich jetzt wieder dran.
Du darfst.
Ja, sehr schön.
Was hast du uns mitgebracht?
Als nächstes spreche ich über eine Serie, die du auch kennst.
Oh.
Die sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich kennen.
Weil eine schrecklich nette Familie, es ist soweit.
Weil sie enorm erfolgreich ist. Nee, es gibt sie noch. Ja, ist von ursprünglich von 2011, aber eben wie gesagt immer noch in mittlerweile der 5. Staffel oder Ende 5. Staffel jetzt eben, es geht um Black Mirror.
Ach geil, wir reden über Black Mirror.
Ja.
Nice.
Bitte. So, die gehört ja zu den erfolgreichsten Serien auf IMDb, ne? Platz 34 unter Top-Rated TV.
Ich glaube auch, wenn man Netflix Glauben schenken darf, die sind ja mal ein bisschen vage mit ihren Informationen, aber auch da eine der erfolgreichsten Serien auf dem Streaming-Sender.
Ja, also die sind da ja wirklich, gehen sehr sparsam um mit den Informationen.
Die weiß ja auch gar nicht, was du da letztendlich glauben kannst, wenn die da irgendwie Info raushauen.
Ich habe auch noch nicht oft mitbekommen, dass die Zahlen veröffentlichen. Wie auch immer.
Sind wahrscheinlich Iraner da vorne in der Redaktion, ja, die da die Zahlen rausgeben.
Wahrscheinlich, ne?
Miese Propaganda.
So, das Interessante an der Sache ist aber eben genau das. Du nimmst das Ding als Netflix-Serie wahr.
Ist es nicht?
Nein, also nicht im Ursprung.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte tatsächlich, es wäre eine Netflix-Produktion.
Nein. Also ganz ehrlich, also der Moment, wo auf Netflix sowas rauskommt, was so clever ist, weiß ich nicht, ob wir den noch erleben. Weil, also das ist wirklich, ich finde, Black Mirror gehört rein, wie es geschrieben ist, zu den genialsten Sachen. Ist also, wie du schon gesagt hast, das Ding ist sehr erfolgreich. Eine IMDb-Bewertung von 8,9 ist eben deswegen nicht ohne Grund auf Platz 34 der Top-Rated-TV-Sachen.
Das sehr ist intelligentes Ding.
Sehr, sehr gut. Also es ist für die, die Black Mirror nicht kennen, es ist eine sogenannte Anthology. Was heißt, dass jede Folge für sich ein abgeschlossenes Ding ist, komplett eigenes Universum, komplett eigene Welt. Es gibt keinerlei Verbindung, zumindest nicht auf den ersten Blick, zwischen den einzelnen Folgen. Es spielt alles in seinem eigenen Ding. Jupp. Das heißt, ihr könnt theoretisch jetzt auch mit Staffel 5 anfangen, euch da eine Folge rauspicken und dann mit Staffel 2 weitermachen. Das ist völlig egal.
Habe ich auch unfreiwillig gemacht.
Ach so, ja? Weil du auf Netflix geguckt hast?
Nee, weil ich habe auf Netflix geguckt und habe irgendwie dann die erste Folge von der dritten Staffel, glaube ich, angemacht, obwohl ich die erste noch gar nicht komplett gesehen habe. Mhm. Und habe dann eine Folge gesehen, wo Nora meinte, ach, du bist ja gar nicht so weit und so weiter. Meine Lieblingsfolge ist die und die, wo ich gesagt habe, hä, die habe ich doch schon gesehen. Und dann irgendwie rauskam, dass ich da so ein bisschen verrutscht bin und da einfach eine andere Folge gesehen habe. Das wäre mir natürlich bei jeder anderen Serie aufgefallen, dadurch, dass diese Anthology-Serie ist.
Ja, eben.
Kriegst du es nicht mit, dass du gerade eine neuere Folge gesehen hast.
Und es gibt wirklich nur, wenn überhaupt, inhaltlich im weiteren Sinne Parallelen zwischen den Folgen überhaupt. Ne? Also es ist alles relativ sozialkritisch angelegt. Mhm. Technologie spielt in den meisten Fällen eine übergeordnete Rolle, kann man sagen.
Ist das jetzt eine Serie, die du unter Science-Fiction-Genre einordnen würdest?
Definitiv.
Definitiv, sagt er.
Yes, sir. Ich kann dir aber auch gerne mal die IMDb-Genren vorlesen, wenn du da schon klug scheißen willst. Es ist nämlich Science-Fiction, Drama und Thriller. Insofern ist da wahrscheinlich für jeden was dabei.
Kann man das so unterschreiben?
Jetzt warte mal, wenn du mich ausreden lässt, wirst du gleich sehen, dass wir da noch mehr Genren reinpacken können. Weil, folgendes, das ist im Ursprung, ist Black Mirror, war das 2011 eine Serie für Channel 4. Den Sender habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, ist ein Spartensender bzw. ein kleiner Sender in UK und die machen echt immer wieder geile Sachen. Mhm. So, im Dezember 2011 kamen also die ersten drei Episoden von dieser Black Mirror Serie. Die Charlie Brooker heißt der Creator, hat bis dahin schon ein paar Sachen gemacht, aber natürlich noch nichts Vergleichbares. So, und dann kam eben Dezember 2011 diese Serie und hat gleich überall, was so Kritiken angeht, natürlich ordentlich eingeschlagen. Ne? Die hatten kein großes Publikum, aber halt durch die Bank weg positive Kritiken. So, und Charlie Brooker hat eben auch das meiste davon geschrieben. Ein paar Sachen mit seiner Frau, aber auch so jetzt über die weiteren Staffeln dann hinten raus hat er immer wieder eine Menge davon geschrieben. Und das Abgefahrene ist, dass ich war 2012 auf einem internationalen Fernsehpreis eingeladen, der Rose d'Or. Die gibt es immer noch, die ist auch seit 2014, findet die Verleihung in Berlin statt. Und 2012 war die noch in Luzern. So, und dann haben die uns da hingeflogen und dann sitze ich da bei dieser Preisverleihung und es ist ganz abgefahren, weil du hattest dann immer verschiedene Nominierungen, klar, wie eigentlich bei anderen Preisverleihungen auch. Aber halt eben weltweit. So, du hattest also unterschiedliche Fernsehformate von der ganzen Welt. So, und dann hat halt irgendein Preis ein australisches Format bekommen und so weiter. Und der Witz ist jetzt, Black Mirror hat einen Preis bekommen für die allererste Episode als beste Comedy.
Für die erste Episode mit dem Schwein?
Ja.
Okay.
So, und dann zeigen die so einen Einspieler, ne, wie das bei Preisverleihungen so üblich ist, weil die den Preis gewonnen haben. Und ich war sofort, okay, was ist das? Hatte natürlich zu dem Zeitpunkt noch nichts davon gesehen, wie auch, ne? Das war Mitte 2012.
Ja.
Und wollte sofort wissen, was es ist. Hab mich dann drum gekümmert und hab dann eben irgendwann Ende 2012 Black Mirror geguckt. Und war hin und weg. Und dann gab es ja auch eine zweite Staffel und noch so ein Weihnachtsspecial, ne? Das war, also das heißt, die ersten 7 Folgen im Grunde waren von Channel 4. Mhm. Und dann ist lange nichts passiert. Und dann gab es irgendwann Gerüchte, dass es eine dritte Staffel geben wird und so weiter. Und plötzlich hieß es, Netflix hat die Rechte für Black Mirror gekauft und strahlen die ersten beiden Staffeln plus Special auf Netflix aus. So, hierzulande dachte dann jeder, inklusive dem Guest, dass das eine Netflix-Serie ist. Und dann haben sie natürlich gleich auch Staffel 3 angekündigt mit irgendwie gleich mal doppelt so vielen Episoden wie die beiden Staffeln davor zusammen. Und bam, es wurde alles total groß. Ne? Ja. Und mittlerweile kennt dank Netflix kennt heutzutage halt jeder Black Mirror. Und das hat natürlich auch sehr stark zum Erfolg beigetragen, weil ich glaube, wenn die auf Channel 4 geblieben wären, hätten die wahrscheinlich weiter irgendwelche internationalen Fernsehpreise eingesammelt. Aber so einem großen Publikum.
Aber keiner hätte das gesehen.
Eben so, ne? Gibt es ja immer noch. Aber witzigerweise bin ich echt, also durch die Verleihung bin ich auch noch auf ein paar andere Sachen gestoßen. Also zum anderen eine Sitcom von auch von Channel 4, Friday Night Dinner. Und weiß ich noch, besten Fernsehfilm hat damals Home Video gewonnen, der auch von Kilian Riethoff ist. Wo ich hier neulich den Film mit Dieter Haller vorhin angesprochen habe. Wie auch immer. Black Mirror hat mich dann also vom Fleck weg fasziniert. Ich fand es echt super geil. Es waren, wie gesagt, damals nur 3 Episoden, die ersten 3 von der ersten Staffel, aber ich fand es fett von Anfang an. Und als das dann mit der 3. Staffel bei Netflix losging, habe ich für mich irgendwie so eine kleine Veränderung gespürt. Ich finde, es hat einen anderen Touch bekommen. So, das war immer noch, ich fand es immer noch enorm geil, aber irgendwie so ein bisschen, ich finde die ersten beiden Staffeln sind einen Tick anders als dann ab Staffel 3 und 4. Gut, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du natürlich in den ersten beiden Staffeln ausschließlich britische Schauspieler drin hattest. Mhm. Das hat sich dann mit Staffel 3 verändert, aber...
Irgendwann wollte natürlich auch jeder da mitspielen.
Na eben, so. Und plötzlich hatte man natürlich halb Game of Thrones und Anthony Mackie und ach, wie sie alle heißen, man könnte da jetzt
Miley
ewig...
Miley Cyrus.
Eben, man könnte da jetzt ewig Schauspieler aufzählen, aber es ist also ist natürlich einiges dazugekommen, weil es eben so riesig wurde durch Netflix. Und es ist schon abgefahren. Also wie gesagt, das erfahrungsgemäß halt eben so, dass du auf den kleineren Sendern hast du halt meistens interessantere Sachen. Netflix hat da jetzt natürlich gut aufgeholt, die interessieren sich für den richtigen Stuff, aber ich meine, wir können froh sein, dass die den Move gebracht haben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich eben alle nichts von Black Mirror mitbekommen. So. Die haben mittlerweile 6 Emmys gewonnen. Also meistens für Drehbuch und beste Serie, aber eben kaum Schauspielpreise. Also die haben insgesamt 23 Preise bekommen und 76 Nominierungen und es waren wirklich kaum Schauspielnominierungen dabei.
Okay.
Was ich bei der Serie krass finde, weil eigentlich das, was es da zu spielen gibt, ist zum Teil echt hart und machen die eigentlich, finde ich, durch die Bank weg alle super. Aber ne, es ist halt bei der Sorte Serie, dadurch, dass es halt auch wenig, es gibt ja nichts Folgenübergreifendes oder so zu spielen, es ist dann halt immer so, geht dann so ein bisschen unter. Ja, jedenfalls hat eben die erste Folge hat dann diesen Preis bekommen bei der Rostor und dann ging das los. So, und ich finde es insgesamt wirklich, ich weiß nicht, wir brauchen nicht groß auf den Inhalt eingehen, finde ich, weil da die Geschichten ja dann doch schon sehr unterschiedlich sind und auch wenn es so kleinere eben Überschneidungen gibt, was so diese Technik angeht, das finde ich dann nämlich eben auch ab Staffel 3 wird das so ein bisschen, geht es sehr in eine Richtung, dass sie dann im Endeffekt immer irgendeinen Teil haben, was sie sich an den Kopf kleben können und oder was die Linsen verändert, ne, so dass sich wie so eine erweiterte Optik plötzlich haben oder so zusätzliche Features, was das Sehen angeht. Und das finde ich, war mir dann noch irgendwann so ein bisschen, fand ich so ein bisschen fad, weil halt eben, also ich hätte es schön gefunden, wenn sie da mal wieder eine komplett andere Handlung stricken, wo es nicht nur darum geht, dass einer irgendwie so ein Teil dran hat, womit er dann was anderes sieht. Ja, Black Mirror selbst ist eine Referenz an das Spiegelbild, was du siehst, wenn du einen Fernseher oder einen Monitor ausmachst.
Yep.
So unspektakulär ist das eigentlich schon. Und ansonsten gibt es eigentlich an Fun Facts gar nichts groß dazu zu sagen.
Außer du hast jede Folge gesehen?
Ich habe jede Folge gesehen, ja.
Hast du, also welche ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, ist diese...
Bandersnatch habe ich noch nicht gesehen.
Siehst du? Ja. Darauf wollte ich gerade
hinaus. Das war das interaktive Ding, ja.
Genau, die Folge, die man interaktiv selbst bestimmen kann von der Handlung her.
Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ansonsten habe ich alle gesehen, ja.
Okay.
Wie bist du da auf dem aktuellen Stand?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Also was heißt...
Weil du vorhin meintest, dass Nora dir gesagt hat, dass du dann plötzlich eine spätere Folge geguckt hast.
Ja, na mittlerweile habe ich auch die Folgen dazwischen gesehen. Also ich habe jetzt die 3. Staffel gesehen, komplett. Das heißt, ich bin auf dem Stand der ersten 3 Staffeln.
Okay. Und hast du für dich einen Unterschied wahrgenommen zwischen den ersten beiden Staffeln und der 3?
Außer, dass die Stardichte ein bisschen höher geworden ist auf jeden Fall bei der 3. und dann auch aufwärts, wenn ich so sehe, wer da auch in den Folgen mitgespielt hat, die ich noch nicht gesehen habe, ist mir jetzt so rein von der Story oder rein vom Touch ist mir jetzt ehrlich gesagt kein Unterschied aufgefallen, aber das Problem an Anthologieserien ist ja allgemein, so wie zum Beispiel auch Serien, die so aus Kurzfilmen bestehen, hast du halt Qualitätsschwankungen. Weißt du, du hast natürlich auch Folgen, die, die dir eher nicht so liegen und dann ja, hast klar. du andere Folgen, die du halt feierst. Mhm. Und je nachdem, wann du wo einschaltest und wie die Entwicklung ist, fehlt halt so ein bisschen diese Linie, um da zu vergleichen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also wenn ich jetzt eine Serie gucke mit einer linearen Handlung, dann weiß ich, okay, die dritte Staffel ist ein bisschen abgeflacht oder die finde ich dann auf einmal langweilig. Aber Black Mirror, wo jede Folge sich unterscheidet, da ist mir jetzt keine Linie aufgefallen, wo ich jetzt sage, okay, zumindest nicht bewusst, zumindest nicht so, dass ich darauf geachtet habe, okay, die dritte Staffel fand ich jetzt nicht so.
Aber hast du eine Lieblingsfolge von denen, die du bisher gesehen hast?
Ja, und die ist tatsächlich aus der dritten Staffel. Das ist, glaube ich, die ich aus Versehen gesehen habe. Meine Lieblingsfolge bisher ist die mit Bryce Dallas Howard, wo sie auf diese Hochzeit reinplatzt und so weiter und alle so mit diesen
Social Media.
Genau, mit den Social Media und alle bewertet werden und so. Die fand ich toll. Die mochte Nora übrigens auch sehr gerne. Also da bin ich mit ihr auf einer Wellenlänge.
Okay.
Und die erste Folge, die die Filmpreise eingeheimst hat, die du gerade erwähnt hast, die fand ich zum Beispiel nicht so doll.
Echt?
Die mit diesem Schwein finde ich dann eher, die fand ich so medium.
Boah, die hat mich umgehauen damals. Ich fand das einfach die Idee, ne? Also so simpel, aber super geil umgesetzt.
Ja, aber irgendwie keine Ahnung. Da ist der
Funke, ja. Du hast keine Ahnung.
Ja, da ist der Funke noch nicht so übergesprungen.
Mhm.
Aber schon die zweite Folge mit dem Kerl hier aus Get Out.
Ja.
Die mochte ich dann sehr, mit dem Gesangswettbewerb und so.
Mhm.
Da bin ich dann angekommen.
Ja, und deswegen, ich gehe mit dem IMDb-Score sehr d'accord.
Du gibst 8,9, ja?
Nein, ich gebe so...
Jetzt sind wir soweit.
Für mich, ich gebe sogar ganze 9 tote Roboter.
9 tote Roboter?
Ja.
Okay. Das ist ordentlich.
Ja, also ich finde auch, von gerade in so einem Segment gibt es, finde ich, wenig vergleichbare Serien. Das ist schon was Besonderes.
Ich mag die Idee auch sehr gerne, auch so, dass die so Technologien betrachten, die halt in der Zukunft durchaus oder in der nahen Zukunft durchaus eine Rolle spielen können, also die es auch wirklich geben kann.
Ja.
Das finde ich halt extrem interessant an dieser
Serie. Ja, und das ist eben auch für mich, auch da ist der Unterschied eben zu den ersten beiden Staffeln so ein bisschen größer, weil ich hatte in den ersten beiden Staffeln permanent dieses okay, fuck, was, wenn es das genauso geben würde, Ding, weißt du? Und das hatte ich in den Staffeln danach nicht mehr so oft.
Fandst du auch irgendeine Folge richtig scheiße? Oder schwach?
Ja, tatsächlich die mit den toten Robotern.
Die toten Roboter, die du gerade als Punktevergabe gegeben hast, ja?
Ja, die ist für mich so ein bisschen unten rausgestochen.
Oder stark, halt dieser stark.
Dieser eine Roboter, ja. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von der Serie.
Okay.
Ja, Mann.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wann überhaupt jeder Serien- und Kinopodcast auf Black Mirror zu sprechen kommt. Also früher oder später kommt man daran nicht vorbei.
Eben. Das muss man erwähnt haben.
Bin ich deiner Meinung.
So, also wenn ihr jetzt nicht gerade Two and a Half Men als eure liebste Serie feiert, dann guckt euch eine Folge Black Mirror an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Aber auch hier wieder. Kein Stoff für nebenbei, sondern
nee,
Fokus auf den Black Mirror.
Auf jeden Fall.
Auf das schwarze Bild.
Genau so. So, das war aber schon wieder mein nächstes Ding. Das heißt, du darfst jetzt wieder ein paar raushauen.
Da habe ich wieder einen schönen Sprung.
Jetzt von der Zeit, oder?
Ja, von der Zeit und vom Genre auf jeden Fall.
Wir sind bei Heimatfilmen.
Nein, wir sind bei einem der krassesten, jetzt kommt's, Frauenfilme aller Zeiten. Das ist ein Film, der bei Simpsons und ähnlichen Serien immer komplett verarscht wird, wenn irgendwie, wenn irgendwelche Frauen irgendwie zusammen
sind. Darf ich einen Tipp abgeben?
Gib einen Tipp ab.
Magnolien aus Stahl.
Korrekt.
Na,
100 Punkte, Lee. 100 Punkte.
So.
Im Englischen klingt er wesentlich martialischer. Da klingt das Steel Magnolias. Und Steel Magnolias könnten durchaus auch so ein Actionreißer von Dolph Lundgren irgendwie sein aus den 90ern. Auf Deutsch
Steel Vaginas, wie es bei Family Guy einfach heißt.
Genau, und Magnolien aus Stahl auf Deutsch klingt schon ein bisschen harmloser. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Der Film besteht primär aus einer weiblichen, hochkarätigen Besetzung. Es sind noch ein paar hochkarätige männliche Schauspieler dabei, aber die sind eher so Nebenstaffage und Nebendarsteller und haben eigentlich mit den Hauptrollen wenig zu tun, sondern sind dazu die Ehemänner, die so ein bisschen auftauchen können und da so ein bisschen für den Witz sorgen.
Jetzt muss ich eine Zwischenfrage stellen.
Stell.
War das ein Badewannenfilm?
Du hast ja jetzt schon mal einen Tipp abgegeben. Willst du mal noch einen Tipp abgeben?
Ja, ich glaube nicht, dass du dir den in der Badewanne angeguckt hast. Das finde ich krass.
Das ist ein hundertprozentiger Badewannenfilm.
Nicht im Ernst.
Aber sowas von.
Oh, guess.
Habe ich dir nicht die Aspekte von einem Badewannenfilm erklärt?
Doch.
Was sind die?
Ich
die Aspekte sind ganz einfach. keine Special Effects, ja. Du brauchst keinen großen Sound, du brauchst keine krassen Bilder irgendwie, auf die du dich konzentrieren musst. Klassischer Badewannenfilm.
Okay. Ja, das mit den...
The Walk ist kein Badewannenfilm.
Krasse Bilder ist ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? Also muss ja nicht automatisch mit viel CGI und
das meine ich damit herkommen. Ja, das meine ich damit gar nicht.
Taxi Driver hat auch geile Bilder.
Ohne Frage. Taxi Driver würde ich mir niemals in der Badewanne angucken.
Aha.
Aber Steel Magnolias.
Weil du schon vorher wusstest, was da auf dich zukommt.
Wir können ja am Ende, wenn wir alle Filme durch sind, dann kannst du mir mal sagen, welche von den Filmen die Badewannenfilme waren. Da bin ich mal gespannt, wie die Fehlerquote ist.
Alter, hör mir auf, ey. Ich will gar nicht so genau wissen, wie du deine Filme konsumierst, ey.
Ja, ist eigentlich.
Haben wir neulich schon gehört. Wen interessiert denn das, wie gestern deine Filme guckt?
Ja, genau, der Admiral. Grüße an den Admiral. Unser einziger, der hier irgendwie ins Forum überhaupt was reinschreibt. Also.
Ins Forum, jetzt haben wir schon ein Forum.
Naja, hier, ja, die Kommentarliste.
Ja.
So. Aber selbst der ist ja jetzt ruhig geworden, ja, der letzten zwei. Jetzt haben wir unseren einzigen Kommentarschreiber verloren.
Ja, vielleicht kommt er mit hier Steel Vaginas wieder an den Start.
Ich glaube auch. Wen interessiert denn, dass Guess hier so eine Frauenserie guckt? So ein Frauenfilm. Entschuldigung.
So, aber du hast schon erwähnt, hochkarätig besetzt.
Hochkarätig besetzt, genau. Sally Fields haben wir hier wieder aus, nicht ohne meine Tochter, gerade erwähnt. Ja. Spielt schon wieder die Hauptrolle und ist schon wieder auf der Frontpage.
Verrückt.
Wir haben Olympia Dukakis von den weiblichen Hauptrollen, Daryl Hannah, Dolly Parton, die sich zum ersten Mal nicht selbst spielt, und Shirley MacLaine.
Die hat sich zum ersten Mal in dem Film nicht selbst gespielt.
Das ist zum ersten Mal eine Rolle, genau, wo sie nicht Dolly Parton in dem Film spielt, sondern mal einen anderen Charakter. Man hat auch ein paar männliche Hochkaräter. Sam Shepard hat mitgespielt, Tom Skerritt und Dylan McDermott.
Ich glaube, Sam Shepard hat in der Zeit auch in jedem Film mitgespielt. Ne?
Der hat echt in einer Menge Filme mitgespielt. Vor allen Dingen mit Julia Roberts hat er ja schon in The Pelican Brief mitgespielt.
Mhm.
Und da waren die ja schon irgendwie so ein Pärchen.
Ja.
Und jetzt spielt er schon wieder so gewisserweise im gleichen Film mit ihr an ihrer Seite. Denn die junge Julia Roberts spielt nämlich die Hauptrolle, die habe ich nämlich nicht erwähnt. Und war nicht nur Golden Globe, sondern die war sogar Oscar nominiert für den Film.
Okay.
Was ziemlich krass ist. Also die war so ein bisschen in ihren Early 20s und war noch blutjung. Und das ist so, das war sogar noch vor Pretty Woman. Das war 1989 und der Film hat eine IMDb-Bewertung von 7,3 und einen Metascore von 56. Habe ich ja schon erwähnt, also hauptsächlich geht es um diese Frauen in dieser Kleinstadt, die sich beim Friseur treffen, die so ein bisschen Sprüche machen, die sich so ein bisschen gegenseitig beefen und viel Dialog. Einer hat so ein bisschen, auch wenn ich es nie gesehen habe, so ein bisschen an dieses Gilmore Girls-Szenario. Keine große Action, aber die Verflechtung zwischen den Figuren sind halt interessant und witzig. Und der Film hat eine Menge Wortwitz, also macht Spaß, ist lustig, driftet aber irgendwann ab einer bestimmten Stelle, wo etwas sehr Dramatisches passiert, dann ins komplett unnötig dramatisch ab und macht ab dem Moment irgendwie nicht mehr so viel Spaß.
Nee, mit Spaß hat das dann nicht mehr viel zu tun.
Genau, und da gefällt mir der Film auch nicht mehr so, wie er mir vorher gefallen hat. Weil vorher war er so locker flockig, ja. Und
endlich eine Komödie.
Genau, und dann kam so die Szene, wo ich dann den Föhn in die Badewanne werfen wollte. Und ich dachte, okay, das ist wirklich scheiße.
Deswegen ist ein Frauenfilm, ja.
Ja, und wie du genannt hast. Also in erster Linie ist es natürlich ein Frauenfilm, weil du diese Frauenriege hast auf dem Cover aus 7, 8 Schauspielerinnen und die männlichen Darsteller einfach mal nur Nebendarsteller sind, die irgendwie einfach nur Staffage sind und deswegen wird der Film auch gerne verarscht.
Das ist sehr interessant jetzt hier.
Das ist interessant, ja.
Interessant, total interessant.
Was findest du denn interessant daran?
Dass du sagst, ein Frauenfilm wird für dich wohl auch dadurch ausgemacht, dass da primär Frauen im Cast sind.
Alter, inwiefern habe ich das gesagt? Ich habe es doch jetzt nur auf diesen Film bezogen. Wenn du jetzt diese 8 Frauen, wenn die jetzt beim Friseur klüngeln und sich über Frisuren unterhalten und über die Tochter und wenn die Dialoge sind halt schon sehr, sehr, sehr feminin, ja, nein, was da kommt.
Ich fand es nur lustig, dass es für dich halt eher ein Frauenfilm ist, wenn da, es klang so, als wird der weibliche Cast da einen Ausschlag geben.
Nee.
Nö, dann ist gut.
Also bei Russ Meyer hast du auch hauptsächlich Frauenfiguren, aber...
Ja.
Das hat zum Beispiel, da ist die Zielgruppe eher männlicherseits.
Wahrscheinlich schon.
Siehst du, da haben wir zum Beispiel ein Gegenbeispiel. Ich meine es jetzt schon auf diesen Film bezogen. Junge.
Wahnsinns Gegenbeispiel vor allem. Na gut.
Bis 2005 gab es sogar eine Broadway-Show von Steel Magnolias und die brachte es immer noch auf 136 Shows.
Mhm.
Also war relativ erfolgreich. Und Ja, und diese Frauentruppe in dieser Kleinstadt, nochmal auf die Handlung zurückzugehen, wird dazu beleuchtet durch große amerikanische Feiertage, sowas wie Ostern, Halloween. Dann springt der Film so auf in die Weihnachtsfeiertage, dann gibt es noch eine Hochzeit und es spielt so ein bisschen, dass diese Figuren sich halt auch als auf diesen ganzen Ereignissen halt auch mal begegnen und so ein bisschen die Beziehung zwischen den Figuren werden da beleuchtet, aber ja, weiß ich nicht. Hast du ihn gesehen?
Ja, aber es ist verdammt lang her.
Ist er jetzt irgendwie groß haften geblieben bei dir, dass du jetzt sagst, okay, ist jetzt ein Film, den man jedes Jahr nochmal neu gucken muss?
Das hast du ja gerade gemerkt. Ich habe eine Family Guy-Referenz, ist eher hängen geblieben als der Film.
Na, siehste. Aber zumindest weiß ich jetzt mal, worüber geredet wird, wenn so Frauenfilme mal verarscht werden bei den Simpsons und bei Family Guy und bei etlichen anderen Komödien. Jetzt habe ich den Film mal dazu gesehen.
Ja.
Und ich gebe 6 Frauengespräche.
Ach, das ist doch gar nicht so schlimm.
Nee, schlimm ist es nicht. Also, kann man gucken. Wie gesagt, eine gute Schauspielerriege. Mhm. Und schon witzige Dialoge, aber jetzt nichts, wo ihr jetzt unbedingt irgendwie bei Netflix 12,99 bezahlen müsst. Beziehungsweise bei Amazon, bei Netflix bezahlt man ja kaum was für einen Film.
Ja. Also nicht der Klassiker, wie uns die Filmgeschichte glauben lässt, würdest du sagen? Oder?
Nee, also jetzt so ein ultimativer Klassiker ist es nicht. Und warum Julia Roberts da jetzt Oscar nominiert war, das ist auch wieder so ein Film, wo ich damals gesagt hätte...
Ich meine, der ist insgesamt,
schon gut gespielt,
der hat schon eine derbe Besetzung. Ich meine, Shirley MacLaine ist auch dabei.
Ohne Frage. Shirley MacLaine und Olympia Dukakis, also das sind schon absolute Hochkaräter.
Ja, auch Sally Field. Also ich meine, das ist
definitiv.
Julia Roberts und so, wie schon gesagt hast. Ich finde, das ist schon, der ist schon toll besetzt.
Ist also, eine starke Besetzung, ja. Aber
schauspielerisch
ist halt,
kann das schon was.
Wenn Ihnen Gilmore Girls gefallen hat, dann, dann könnten Sie hier ruhig
User,
Mikris
die geben. Das, die, warte mal, wie ist das bei Amazon? Die Usern, denen das gefällt, gefällt auch so und so.
Genau, gefällt auch so und so. Also, wo wir auch wieder bei der Frauenzielgruppe sind. Ich kenne jetzt ich kenne zwar schon Männer, die da mitgeguckt haben, aber ich kenne jetzt keinen Männer, die sich irgendwie die Gilmore Girls DVD zu Hause kaufen würden.
Nee, kenne ich auch nicht. Also, gut. Und was uns angeht, laut Spotify haben wir auch ein paar weibliche Abonnenten.
Oh, schön. Gut zu wissen. Also für die weiblichen Abonnenten habe ich mal einen Frauenfilm für euch ausgecheckt. Nur für euch.
Wir leben Sexismus.
Ohne Frage. Sexismus und Rassismus, da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei.
Ich merke schon.
Ja. Ja, können wir abschließen an dieser Stelle.
Würde ich auch sagen.
6 Frauengespräche, ab zum nächsten. Und diesmal geht es nicht um Film.
Nein.
Ja.
Du hast eine Serie geguckt.
Diesmal geht es auch nicht um eine Serie.
Okay.
Diesmal geht es ganz krass um Streaming-Content musikalischerseits.
Ach, die Nummer.
Ja, die Nummer. Netflix hat eine Kollaboration produziert, nämlich eine Kollaboration zwischen Thom Yorke. Thom Yorke ist der Frontman von Radiohead. Und jetzt halte ich fest, dieser Typ hat bei IMDb.com 363 Einträge.
Okay.
Aufgrund seiner Songs, die in Filmen benutzt worden sind. Und da geht's von Clueless 1994 bis Handmaid's Tale ist die komplette Riege dabei. Also überall ist irgendwo ein Radiohead oder ein Thom Yorke Song dabei.
Das ist eine Menge.
Das ist echt eine Menge. Er hat sich zusammengetan mit Paul Thomas Anderson, den viele kennen aus Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, der Regisseur. Und die beiden haben eine Kollaboration gemacht. Der ist übrigens verheiratet mit Maya Rudolph.
Ich weiß.
Lustigerweise, das ist auch ein geiles Pärchen. Und Paul Thomas Anderson hat ja auch Musikvideos gemacht, was viele nicht wissen, also unter anderem für Haim und Fiona Apple und so ein paar Leute. Mhm. Und diesmal hat er ein 15-Minuten-Video gemacht, wo quasi 3 Songs von Thom Yorkes neuem Album irgendwie so ein bisschen verarbeitet werden. Also ein langes Musikvideo bestehend aus 3 Songs. Das Ganze geht 15 Minuten, gibt es exklusiv auf Netflix und das habe ich mir mal reingezogen.
Und?
Drehort Prag, spielt auch eine große Rolle, der Drehort. Und du hast eigentlich eine 15-minütige Tanzsequenz. So viel kann man erstmal verraten.
Wer tanzt?
Es tanzen alle.
Oh.
Du hast eine Choreografie, die so ein bisschen in einer U-Bahn anfängt, in der Monotomie, dass ich fahre mal jeden Morgen zur Arbeit und fahre jeden Abend wieder zurück. Und manche schlafen, manche lesen, manche sind gelangweilt, alle gucken irgendwie blöd durch die Gegend. Aber die Szene ist schon choreografiert mit Bewegung, mit Tanz, die einen bewegen sich in die Richtung, die anderen bewegen sich in die Richtung. Und dann gehen die Songs so ein bisschen quasi übereinander, also ineinander. Und die Szenerie wechselt sich so ein bisschen ab, aber du hast die ganze Zeit dieses Tanzthema. Was übrigens choreografiert worden ist von Damien Jallet. Und dieser Damien Jallet hat unter anderem die Choreografie gemacht von Suspiria, von der 2018er Verfilmung, wo ja auch viel Tanz eine Rolle spielt, weil der Film ja größtenteils in einer Ballettschule spielt. Und da hat er schon choreografiert und er hat auch für die Choreografie in diesem besagten Video gesorgt.
Okay.
Das Ganze heißt Anima.
Ja.
Ist von 2019, von diesem Jahr, geht wie gesagt 15 Minuten und hat dann bei IMDb eine Bewertung von 7,9 bekommen.
Aha.
Jetzt bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten.
Wie bewertet man Musikvideos?
Auch hier wieder nach Qualität. Also ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, so wenn ich ein Musikvideo sehen würde, könnte ich da auch sagen, krasses Video, ich gebe 10 Punkte, oder ich habe ein Video, wo ich denke, was ist das, ist ja völlig sinnlos, und gebe 3 Punkte. Also auch da hast du ja natürlich
ja, aber ist irgendwas, was ankommt. Spielt es bei dir eine Rolle, wie du den Song findest oder die Songs?
Spielt sicher auch mit rein.
Ja, siehst du.
Und ich persönlich kann über Radiohead eine Sache sagen, ist eine geniale Band, haben geniale Songs rausgebracht, aber einiges ist auch extrem anstrengend. Also ich feiere nicht alles, was sie rausgebracht haben. Und wenn die so ein Album haben, wo einige sagen, oh Alter, was für ein geiler Song, dann sage ich, der ist anstrengend. Aber es gibt natürlich bestimmte Songs, die finde ich mega, mega gut von denen.
Ja.
Und die Band hat eine absolute Daseinsberechtigung in der Musikgeschichte.
Naja, zweifelsohne.
Zudem darfst du nicht vergessen, ich bin ja so ein bisschen in der Musikszene tätig und ich supporte schon mal alles, was irgendwie mit Musikvideos zu tun hat. Mhm. Weil aufgrund dessen, dass es MTV nicht mehr gibt, dass es Viva nicht mehr gibt, dass diese Musikvideogeschichte ja nicht mehr so irgendwie groß präsent ist, finde ich es natürlich toll, dass wieder so ein Projekt rauskommt, wo ein Musikvideo extrem promotet wird, wo ein guter Regisseur hintersteckt. Also wo eine Menge Kreativität in dieses Video praktisch reinfließt, ist schon mal cool.
Ja, wobei ich glaube, solche Konzepte wie das jetzt, was du beschreibst, oder auch was Kanye West da gemacht hat mit irgendwie dem vorletzten Album, oder wann war das denn, schon länger her, wo er auch irgendwie 3-4 Songs zu einem langen Video gepackt hat und so. Ich glaube, sowas wäre nicht entstanden, wenn es MTV in der Form weitergegeben hätte oder andere Musiksender so, ne?
Hast du recht, mag sein.
Ja.
Definitiv, weil jetzt müssen sich die Leute halt mehr überlegen, um ihre Songs zu promoten.
Ja, eben, aber ich finde es auch sehr schade. Also, weil
absolut.
Musikvideos war früher immer ein ganz cooles Ding, finde ich.
Absolut. Und da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits supporte ich natürlich die Idee und die Musikvideos an sich. Andererseits habe ich natürlich während des ganzen Videos, während dieser ganzen 15 Minuten so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt Leute in der Galerie sich dieses Video angucken mit so einem Weingläschen in der Hand, weißt du, und dann sagen, oh, das ist ja so gut gemacht und so weiter, weil an der Stelle wollte er die Revolution, die Inquisition in Spanien irgendwie anprangern oder so, weißt du? Also es ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen diesen Kunsttouch. Das ist
künstlerisch wertvoll.
Dieses künstlerisch wertvoll Choreografierte ist für mich auch so, boah, das ist jetzt so ein bisschen für die intellektuelle Weintrinkerfraktion, die so zwischen den Bildern sich vielleicht mal ein Musikvideo angucken können, so zwischen den Bildern diese begutachten und die sie irgendwie auseinandernehmen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, die Thematik an sich fand ich halt so Medium.
Okay.
Aber 15 Minuten sind schnell konsumiert und ich sag mal, wenn man Radiohead-Fan ist, dann wird man die Songs auch mögen. Das sind 3 komplett gegensätzliche Songs, also von ruhig bis elektronisch relativ auf die Fresse. Mhm. Und Prag kommt auch, wie gesagt, zum Vorschein. Da hat man so ein paar schöne Ecken, die da irgendwie mitbeleuchtet werden, wo da die Choreografie mit reinspielt. Es wird so ein bisschen mit den Perspektiven oben unten gespielt. Also man kann sich das Ganze schon mal angucken.
Okay. Und wie bist du mit deiner Bewertung schlussendlich, wo bist du gelandet?
Die Bewertung ist ein guter Mittelweg. Ich gebe 6 Moose-Augen.
Was für Augen?
Moose-Augen.
Was sind Moose-Augen?
Ja, wenn du Thom Yorke mal sehen würdest oder dir ein Bild von ihm angucken würdest, dann wirst du, was ein Moose-Auge ist.
Okay.
Ein Moose-Auge ist ein Auge, was man versucht hat, schon irgendwie 5-mal in Operation zu fixen, was aber nicht so richtig funktioniert, was immer noch ein Moose-Auge bleibt.
Oh Scheiße, das klingt ja vielversprechender.
Ja, er ist halt so... Also er spielt da die ganze Zeit eine Rolle in dieser Choreografie, aber zwischen all den schönen Tänzern und zwischen all den schönen Menschen, die da irgendwie rumtanzen, sticht er schon ein bisschen hervor mit seinem Charaktergesicht.
Charaktergesicht also.
Ja,
sehr schön.
Also 6 Moose-Augen von mir für Anima von 2019. 15 Minuten, wie gesagt, schnell mal weggesteckt. Wer Bock hat und Radiohead-Fan ist, könnt ihr mal gucken.
Schnell mal weggesteckt, Alter.
Junge, Junge.
So tief sinken wir hier mit dir.
Was für ein prima Tiefling, ja. Aber ich mach hier billige Witze.
Du bist auch ein prima Tiefling, Alter.
Prima Tief. Kommt vom Primaten.
Alarm.
Ja, kommt vom Primaten.
Prima Tief halt.
Aber ja, hallo.
Ich bin tief prima.
Können wir abschließen, bevor wir noch weiter auf diesen billigen Witz rumreiten?
Ja, es wird schlimm.
Super.
So. Und was kommt als nächstes?
Als nächstes kommt wieder ganz was anderes.
Wieder was ganz anderes. Jetzt bin ich gespannt.
2018.
Okay.
Ein Film, der noch relativ frisch ist.
Mhm.
Der hat einen echt schnittigen Titel. Pass auf. The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot.
Mhm.
Lee guckt begeistert. Er guckt auf die Uhr.
Nee, ich habe davon gelesen und habe mich instinktiv gefragt, wer guckt sich Filme mit so einem Titel an? Jetzt weiß ich's.
Jetzt weißt du es.
Ja.
Weißt du denn, wer die Hauptrolle in dem Film spielt?
Ich wusste es, aber ich habe es verdrängt.
Die Hauptrolle spielt Sam Elliott.
Okay.
Und Sam Elliott alleine ist schon Grund genug, in den Film mal reinzugucken, weil ich mag ihn sehr, sehr gerne.
Okay.
Und hast du die, damit hast du dir die Frage eigentlich schon beantwortet. Weil ein Titel, wo Hitler und Bigfoot vorkommen und Sam Elliott in der Hauptrolle ist, der auf dem Plakat prangert, klingt für mich erstmal auf den ersten Blick interessant.
Mhm.
Und klingt wie etwas, was ich mir auf jeden Fall angucken würde, um zu gucken, okay, was steckt dahinter.
Ja. Hast du ja offenbar auch getan.
Habe ich offensichtlich auch getan, genau. Du hast in weiteren Hauptrollen noch Ron Livingston, den die Leute aus Boardwalk Empire kennen.
Office Space.
Office Space, okay, ja gut. Da ist meine Lücke. Und Caitlin Fitzgerald spielt mit, die Libby Marston in Masters of Sex auch verkörpert in allen Staffeln.
Die jetzt auch im Boot mitgespielt hat übrigens.
Für alle Fans. Ach, die spielt auch im Boot mit.
Die ist die weibliche große Rolle in der Boot-Verfilmung jetzt als Serie, was Sky gemacht hat.
Okay, gut zu wissen. Und da war es halt die weibliche Hauptrolle in The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Was für ein langer Titel, Alter. Der Titel sagt auch eigentlich alles über die...
Ich wollte gerade sagen, macht er das denn auch alles einfach genau so?
Er macht es eigentlich auch alles so.
Ja, schön.
Also erstmal
brauche ich
gibt's,
mir nicht wirklich einen Film angucken.
Nee, erstmal gibt es einen Rückblenden auf jeden Fall, wie Sam Hitler... Sam Hitler.
Sam Hitler, da sind wir schon. Oh,
yeah. Da ist Sam Hitler, der die Juden herstellt.
Oh boy.
Nee, wie Sam Elliott halt in Rückblenden halt den jungen Hitler letztlich um die Ecke bringt, der keinen Selbstmord begangen hat offensichtlich. Laut dieser These.
Mhm. Ja, laut Tarantinos These ja auch nicht.
Und der Film steigt so ein bisschen ein und das mochte ich eigentlich sehr, weil ich mag Sam Elliott und ich mag, wenn er so mit dieser Stimme und mit dieser ruhigen und tiefen, bedächtigen Stimme mal redet. Und Sam Elliott an der Bar, also spätestens seit Big Lebowski
ja,
und so
klar.
weiter, hat er da ein Stein im Brett.
Mhm.
Und auch hier sitzt er wieder an der Bar und guckt halt nachdenklich in sein Glas und merkst halt, okay, er hat seinen Hund, aber er hat sonst niemanden. Er ist so ein bisschen der Abgesang eines alten Helden, der halt damals, wie gesagt, Hitler um die Ecke gebracht hat und jetzt haben ihn halt alle vergessen. Er hat irgendwie keine großen sozialen Kontakte, sondern lebt halt für sich alleine. Und dafür ist das schon mal perfekt besetzt auf jeden Fall. Also es ist eine richtig gute Darstellung von ihm.
Also der einsame, zurückgebliebene, den hat er gebucht, ne?
Der zurückgebliebene?
Naja, also zurückgelassene eher so. Oder
Ach
halt
so,
der
zurückgebliebene
zurückgeblieben ist, während alle sich weiterentwickelt haben und so. Ne? Nicht jetzt der zurückgebliebene im Kopf, sondern halt, was ich meine...
Na, was heißt zurückgelassen? Er ist halt so ein bisschen so, ja.
Nee, meine ich ja, zurückgelassen hat jetzt was zu passiv.
Er ist halt so ein bisschen der lonesome,
genau, so der einsame,
old man.
Whatever. Macht er doch überall, ey.
So ein bisschen wie der hier, oder?
The fuck you looking at, old man?
Huh? Ja.
Also der, mit dem er redet zumindest,
ja,
oder?
Das hätte auch Sam Elliott sein können.
Hätte auch Sam Elliott sein können, genau. Und, ziemlich fadenscheinige Erklärung. Also sein Blut wurde dann getestet.
Nachdem er Hitler getötet hat.
Das war, genau, schon im Rentenalter und so weiter, was wie in der jetzigen Zeit steht. Er sitzt zu Hause, denkt an nichts Böses, lebt sein Leben. Wie gesagt, ist halt, lebt halt von einem Tag zum anderen, hat halt nur seinen Hund irgendwie als Kontaktperson und dann wird er vom FBI aufgesucht, die ihm dann erzählen, dass sein Blut untersucht worden ist und dass er der Einzige ist, der eine weitgehende Virusverbreitung verhindern könnte, indem er nämlich den Virusträger einfach mal um die Ecke bringen muss, weil er der Einzige ist, der irgendwie immun gegen dieses Virus ist und da geht es um Bigfoot.
Ach, Bigfoot ist ein Virenträger.
Bigfoot ist ein schwerer Virenträger und nur Sam Elliott kann praktisch die Welt retten, indem er Bigfoot erlegt.
Das ist dieser Pelz.
Und dann kommt er in diesen, diese Quarantäne-Szene, wo halt Bigfoot sich bewegt und kriegt halt den Auftrag, den Burschen zu jagen.
Okay.
Und da will ich jetzt nicht weiter spoilern, wie das Ganze ausgeht.
Nein, das wäre ja tragisch, müssen wir ja nicht.
Das wäre sehr tragisch.
Okay.
Also schade um Sam Elliott.
Ich bin immer noch nicht, ach so, okay, jetzt weiß ich's.
Weil jetzt kommt mein Fazit.
Ja.
Ich hätte ihm gerne mehr gewünscht und ich würde gerne wissen wollen, was ein talentierterer Regisseur irgendwie aus diesem Film gemacht hätte. Weil es war ein Debütfilm, nämlich von diesem Robert O. Krzyzowski hieß der.
Ja.
Und das war sein Debütfilm und damit hat er sich keinen Gefallen getan, weil rein von der Handlung, rein von der Story her, so ein bisschen diese Trash-Handlung, andererseits aber auch diese geschichtlichen Hintergründe und diese Flashbacks. Also ich hatte jetzt Tarantino zum Beispiel vor Augen. Wenn Tarantino zum Beispiel so einen Film inszeniert hätte, dann hätte der da einiges definitiv rausgeholt aus dem Film.
Der hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gehabt. Das darfst du auch nicht unterschlagen.
Ja gut, mag sein.
Ja.
Aber der unvorbereitete Regisseur für sein Debüt hat sich hier keinen Gefallen getan, weil der Film schwankt halt zwischen Charakterstudio, zwischen Horror-Trash, zwischen Drama. Da ist noch eine Romanze drin. Da ist ein Historienthriller drin und das ist alles, er will immer ein bisschen zu viel und zeigt aber ein bisschen zu wenig. Also er hat da zu viele Köche verderben den Brei und der hat da auf jeden Fall zu viel Köche reingeworfen in den Brei.
Okay.
Also das war alles so handlungsmäßig alles sehr unentschlossen, weil die Geschichte, die Liebesgeschichte, die schon in den 60ern anfängt, beziehungsweise in den 50ern, 60ern zwischen Caitlin Fitzgerald und ihm, die ist halt sehr melancholisch in Szene gesetzt. Das heißt, das wirkt schon wieder komplett konträr zwischen dem Action-Szenen, wie er Hitler da um die Ecke bringt und zwischen dem Trash-Faktor jetzt mit diesem Bigfoot-Kapitel und dazwischen hast du diese relativ melancholisch gehaltene Romanze, die halt auch zu ihm, zu seiner Person passt, wie er heute halt ist, weißt du, dieses Melancholische und dieses Ruhige.
Ja.
Aber es beißt sich so ein bisschen im Film, also.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte auch nicht großartig anders reagiert, wenn das jetzt ein Tarantino-Film gewesen wäre, weil also allein die Handlung, es mag sein, dass es vielleicht geiler ausgesehen hätte alles, aber die Handlung an sich klingt so behindert.
Aber wieder, ja.
Wo ist denn da der Zusammenhang zwischen Hitler und Bigfoot?
Ja, das ist doch das Lust, das ist doch das, was mich gereizt hat, wo ich gesagt habe, okay,
ja, eben. Aber
wo ist der Zusammenhang zwischen Hitler und Bigfoot?
Ja, und irgendwie bist diese Kombination. Du dem aber in irgendeiner Form näher gekommen?
Inwiefern näher gekommen? Ob ich Hitler näher gekommen bin?
Doch, das haben wir ja schon gemerkt heute. Nein, deinem Wunsch, da einen Zusammenhang zu finden.
Es gibt ja wie hier so ein Nazi-Image, Alter.
Hast du dir selbst gegeben.
Haben die Serben nicht sowieso schon einen schlechten Ruf? Musst du jetzt noch auf einen, sind sowieso schon die Vergewaltiger, die Dörfer, die da brennen. Jetzt musst du noch einen rauflegen, ja?
Ja, tut mir leid.
Junge.
Nein, sag mal, bist du dann diesem Wunsch zumindest ein Stück weit näher gekommen?
Ja, bin ich. Und wie gesagt, so auf dieser Trash-Popcorn-Welle, also so rein vom Style, würde dieser Film funktionieren, wenn er von einem talentierteren Regisseur in Szene gesetzt worden ist.
Du schiebst das wirklich komplett ausschließlich auf die Regie.
Auf die, ja.
Du findest, das Drehbuch ist es
wert. Die Story, die Handlung, naja klar, wie viele Filme gab es, die eine total gaga Handlung haben, wo du denkst, so was ist denn das, ey? Die aber letztendlich trotzdem cool waren und interessant und funky.
Ja, aber gibt es auch genauso viele, die ich dann hinterher als völlig überflüssig empfunden habe.
Die gibt's auch.
Ja. Und deswegen ist die Frage, hätte man diese Geschichte wirklich verfilmen müssen?
Das ist jetzt, fragst du mich jetzt aus der Seite, wo ich nur diesen Film gesehen habe, wo ich sage nein.
Eben.
Aber wenn man jetzt umdenkt und sagt, hätte ein anderer die gemacht, dann sage ich ja. Also insofern, das ist immer zwiespältig.
Okay.
Na gut. Was wäre, wenn und so.
Ja, hätte, hätte.
Hätte, hätte, Fahrradkette.
So, hast du noch einen?
Einen habe ich noch.
Sehr schön.
Einen habe ich noch gesehen.
Na dann.
Der ist von 2016 und es geht um den Film Morgen. Morgen.
Ja.
Wurde auf Deutsch übersetzt mit Das Morgen-Projekt. Hat auf IMDb 5,8 und einen Metascore von 48. Ist von 2016 und Regie hat Luke Scott geführt. Luke Scott war Regieassistent bei Der Marsianer und Alien Covenant. Und Covenant und ist der Sohn von Ridley.
Also doch.
Genau, es ist Ridley Scott's Sohn. Ich kann mir auch erklären, weil dadurch, dass er relativ wenig Filme bis jetzt vorzuweisen hat, dass sein Vater da sicher vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen seine Connections spielen ließ, weil da haben sich absolute Hochkaräter in dem Film die Klinke in die Hand gegeben. Die Hauptrolle spielte Kate Mara. Dann gab es noch eine große Rolle von dieser Anya Taylor-Joy, die man zum Beispiel auch aus Split und Glass kennt, als eins der Mädels. Dann spielt Rose Leslie mit, die bei Game of Thrones die Ygritte gespielt hat. Und dann wiederum hat man in kleineren Rollen Schauspieler, wo man sagt, alter Falter, wo kommen die denn auf einmal her? Da sind so Leute wie Michelle Yeoh, da ist Brian Cox dabei, da ist Jennifer Jason Leigh dabei, da taucht dann Paul Giamatti mal auf. Und der Film wurde auch produziert von Ridley Scott.
Toby Jones ist auch dabei, gell?
Toby Jones ist auch dabei, genau.
Ja. Jennifer Jason Leigh, abgefahren, okay.
Also schon eine krasse Besetzung.
Ja.
Aber trotz krasser Besetzung, so viel kann man vorwegnehmen, bevor ich was zur Handlung sage, Es war ein Mega-Flop. Also, er kam nach Kino-Release nicht mal in die Top 10. Irgendwie dieses Startwochenendes. Und war der schlechteste Start eines Films in über 2000 Kinos.
Wow.
Das heißt, nach 14 Tagen ist dieser Film komplett irgendwie aus dem Verkehr gezogen worden.
Oh.
Und am ersten Wochenende hat er irgendwie 615.000 komplett eingespielt, also so gut wie gar nichts und danach so gut wie nichts mehr. Das Budget war 8 Millionen.
Okay, das ist auch überschaubar.
Ja. Und,
aber trotzdem Flop.
Trotzdem Flop, also absoluter Flop.
Wow.
Es geht um Gentechnologie und um eine Szenerie, wo ein künstlicher Mensch schon in ein paar Versuchen irgendwie versucht worden ist, den irgendwie rauszubringen.
Heißt was die dann, erzählen eine Zukunft oder eine parallele Realität einfach?
Nee, die erzählen eine parallele Realität. Das spielt alles das spielt, glaube ich, nicht in der Zukunft, sondern
im Jetzt.
Okay. Das spielt im Jetzt. Und
das heißt, es gibt genmanipulierte Menschen schon.
Es gibt genmanipulierte Menschen, die sind aber meistens in einem relativ frühen Stadion wieder gestorben. Bis auf eine einzige Ausnahme. Nämlich ein Mädchen, was auch in Rekordzeit dann auch irgendwie gewachsen und gealtert ist. Weil diese künstlichen Menschen und so weiter wachsen nicht wie normale Menschen im gleichen Zeitraum, sondern da geht alles relativ schnell.
Mhm.
Und dieses besagte Mädchen heißt Morgan.
Okay.
Und diese Morgan wurde mit dieser Gentechnologie praktisch hervorgebracht und war ein ganz normales Mädchen, hat auch ganz normal kommuniziert mit den Leuten. Aber
heißt, die ist ein Klon im Grunde?
Die ist ein Klon, genau.
Im Reagenzglas entstanden?
Genau, die ist ein Klon. Die durfte praktisch auch rausgehen aus ihrem Glaskäfig, wann sie wollte und hat auch interagiert mit den ganzen Pflegern und mit den Leuten, die sie da so um sich hatte. Mhm. Bis ein Moment passiert und sie einer aus dem Nichts einfach einer Dame, die da mit ihrem Tisch sitzt, irgendwie das Auge aussticht.
Oh shit.
Und in dem Moment, wo sie ihr das Auge aussticht, steht sie dann natürlich unter Beobachtung. Da kommen verschiedene Leute, wie Paul Giamatti zum Beispiel, der so ein Sicherheitsmensch spielt, der irgendwie die Sicherheit des Ganzen bewachen muss und beurteilen wird. Mhm. Und dann darf sie natürlich nicht mehr freiwillig aus ihrem Käfig raus, macht sie aber dann unfreiwillig, bricht aus und läuft dann etwas amok, weil sie sagt, okay, die Menschen sind alle nicht auf ihrer Seite und entdeckt dann so ein bisschen ihre Killerseite. Erinnert ein bisschen an Wer ist Hannah, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ja. Und ist von der Story auf jeden Fall so ein bisschen an den Film angelehnt, wo jetzt auch eine Serie gerade läuft darüber. Und diesen besagten Morgan-Projekt habe ich mir angeguckt und habe mich mal überzeugt, wie der ist.
Du klingst wenig begeistert, bis gar nicht.
War ich auch nicht. Weil diesen Wer ist Hannah fand ich tatsächlich um einiges besser, der so ein bisschen mit der ähnlichen Sache spielt. Also die Schauspieler sind wirklich das Highlight. Am Ende kommt so ein bisschen Action zum Tragen und es gibt einen großen Twist und eine große Überraschung, die ich sogar vorher gesehen habe. Wo ich dir ja gesagt habe, was eher selten für mich ist, dass ich so eine Sachen vorhersehe.
Ja.
In dem Fall habe ich es kommen sehen und habe gesagt, okay, das habe ich mir gedacht. Und deswegen müssen wir nicht so lange rumpalabern. Ich gebe 5,5 Reagenzgläser, bin also bei IMDb 5,8, bin ich so ein bisschen in einer ähnlichen Area, aber so ein bisschen drunter, weil mehr als 5,5 werden es nicht werden. Wie gesagt, die Action war okay. Es gab ein paar nette Szenen und ein paar coole Szenen, wo ich sage, ist cool. Aber insgesamt, wenn man sein Fazit zieht und so einen Strich drunter macht, ist es kein Film, den ich unbedingt weiterempfehlen würde.
Mhm. Schade.
Ja, schade. Aber dann anscheinend zu Recht ein Flop. War ja ursprünglich auch kurz mal angedacht, dass Ridley Scott den selber inszeniert.
Okay.
Und hat ihn dann irgendwie an seinen Sohn abgetreten. Also ich glaube, da hat er eine gute Entscheidung getroffen, weil die Story ist auch extrem ausgelutscht, kann man nicht anders sagen.
Ja, also ich stelle mir auch gerade den Moment vor, wo manche Schauspieler, wobei das ist die Frage, ob das zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, aber stell dir mal vor, die Schauspieler waren schon alle besetzt und dann heißt es plötzlich, übrigens, das mache nicht ich, das macht mein Sohn.
Gute Frage, ja. Ja, ja, der Sohn hat jetzt auch keine Lust, das macht mein Cousin.
Ja, genau. Wir haben da noch einen gefunden, der Bock hatte.
Mega.
Okay, na gut, aber dann gleich zum nächsten.
Ja, morgen können wir abschließen. Was hast du denn noch?
Ich habe einen Film gesehen, den du bestimmt auch gesehen hast.
Kann ich wieder mitreden?
Ja, ich versuche mich ja hin und wieder schon auch so aufzustellen, dass du hier nicht nur zuhören musst. So.
Ja, du guckst ja die geilen Hitler-Bigfoot-Filme nicht.
Ja, tut mir leid.
Da kann ich ja nichts für.
Nee, ich bin der künstlerisch wertvolle Typ, weißt du?
Oh Gott. Ja. Da haben wir wenig Überschneidung.
Jetzt kommt wieder ein Will Ferrell-Film.
Da guckt ihr doch das Video von Tom York an.
Genau, ja.
Künstlerisch wertvoll.
Der Herr Anderson. Nee, und zwar geht es um einen Film von 2014. Mit dem schlichten Namen Frank.
Frank.
Frank. Hast du ihn gesehen?
Das Pappgesicht meinst du?
Ja.
Der Pappkopf.
Mhm.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, will ihn aber sehen.
Okay.
Aber ich kenne ihn noch nicht.
Schade.
Insofern bin ich jetzt gespannt über dein Fazit.
Ja.
Spielt da nicht Michael Fassbender?
Mhm.
Das ist jetzt eine Rolle?
Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ob wir hier hätten triangeln müssen oder nicht, weil das ist ein Ding. Klar steht's drauf, ne, wenn man auf IMDb guckt und so weiter, aber man sieht über weite Strecken sein Gesicht nicht, weil er eben diese Maske trägt. Und deswegen kannst du erst zu einem recht späten Zeitpunkt im Film überhaupt wissen, ob das Michael Fassbender ist.
Okay, also so wie zum Beispiel Robin Williams in Mulan, ja, wo du ja auch nicht weißt, dass der Drache letztendlich Robin Williams ist.
Nein, da ist ja nur die Stimme, du Spaßvogel.
Ja, aber die Stimme von Michael Fassbender kann man nicht erkennen?
Ich hätte ihn nicht wirklich. Ne?
Aber es ist seine Originalstimme, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, naja, gut.
Du hattest, also ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hättest.
Vielleicht nicht, wenn ich ihn nicht erkannt hätte, ich sagen, warte mal, die Stimme, kenne ich. Ja. Na, google dich mal.
Ja, nee, okay, siehst du, ich gucke mir da lieber weiter den Film an.
Von mir aus.
Gut. Wie auch immer, es geht um eine Kunstfigur namens Frank. Die findet im Rahmen von einer Band statt. Das heißt, es ist eigentlich genau genommen der Leadsänger oder Leader einer Band mit einem unaussprechlichen Namen. Das ist irgendwie eine Aneinanderreihung von Konsonanten, die wirklich nicht auszusprechen ist.
Hast du gerade auch probiert? Mit Aneinanderreihung?
So, aber das wiederum alles ist angelehnt an eine reale Figur, die es gegeben hat. So. Und zwar war das ein Typ namens Chris Seavey. Der hatte in den 80ern eine Band, die hieß The Freshies.
Okay.
Und das Ganze war in Manchester. Und weil diese Band so semi-erfolgreich war, haben die sich irgendwann, als es um ein neues Album ging, hat sich eben Chris Seavey als Leadsänger von der Band, hat er sich eine Kunstfigur überlegt, namens Frank Sidebottom, die er kreiert, die ursprünglich eben als Fan gedacht war für diese Band, die sie haben, The Freshies.
Oh ja.
Und hat dann mit dem so Comedy-Scheiß gemacht, eben um als so eine Art Fan von der Band in Erscheinung zu treten.
Klingt nach Kunst.
Ja, also war zum damaligen Zeitpunkt schon auch überdurchschnittlich kreativ, zumindest wurde es so wahrgenommen, weil aus dieser ursprünglichen Idee, nur so einen Fan-Charakter zu kreieren, ist halt was völlig, das hat was völlig anderes losgetreten. So. Und plötzlich hat der als Frank Sidebottom Comedy-Platten aufgenommen, hat weiter Musik gemacht, ist dann eben als Frank Sidebottom in dieser Band aufgetreten, so haben die weiter Musik gemacht. Er ist dann sehr erfolgreich geworden mit dem ganzen Comedy-Ding, hat dann eigene Fernsehshows gemacht, dort in Manchester, Regionalfernsehen und so weiter. Auch ein bisschen überregional, aber war halt dort irgendwie in okay. den 70ern und 80ern eine unfassbare Kultfigur. So. Also da im Manchester-Raum kennt den jeden. So, und dieser Frank Sidebottom eben dann, wie gesagt, auch im Fernsehen erfolgreich und so weiter, aber halt primär mit dem ganzen Comedy-Ding. So, an diese Figur ist Frank angelehnt.
Er ist dann auch als Margaret Thatcher als Premierministerin extrem erfolgreich gewesen und hat dann auch Hitler gejagt und Bigfoot erlebt.
Nee, weil das Ding bei dem Frank Sidebottom ist das gleiche wie bei dem Frank in dem Film.
Mhm.
Der hat seine Maske nie abgenommen. Also ein großer Teil dieses Erfolgs war auch, dass die Leute nicht wussten, wer das ist.
So ein bisschen wie Sido.
Ja.
Und Crow.
Und Crow.
Da fallen mir die ganzen Hip-Hop-Stars
an. Ja, siehst du, Stars halt. Ja. Gut, jedenfalls geht es in dem Film eben um diese Band mit dem unaussprechlichen Namen und die treten in einer kleinen Stadt auf. Ich glaube, das spielt außerhalb von, das spielt in Irland auf jeden Fall. Nee, stimmt gar nicht. Spielt in England und dann fahren sie später nach Irland.
Ah, ja.
Und das ist nämlich auch das Ding, ne? Also der Michael Fassbender spielt ja den Frank und der ist aber gebürtiger Amerikaner. Und Donald Gleason, der die Hauptfigur spielt, nämlich den Jungen, der dann sich der Band anschließt, der spielt einen Engländer, obwohl die beide Iren sind. Also deswegen ist es auch, wenn ich mit Sprache erkennen und so weiter, also auch wenn Michael Fassbender nicht in vielen seiner Filmen irisch spricht, ist er ja irischer Herkunft und glaube ich da dialektmäßig schon noch am ehesten zu Hause. Wie auch immer, ursprünglich war Johnny Depp für die Rolle vorgesehen.
Johnny Depp, okay.
Ja. Und nachdem dann aber Michael Fassbender gehört hat, dass dieses Drehbuch existiert, ist er an die Produzenten reingetreten und hat die wissen lassen, dass er tierisch Bock drauf hat.
Ach, er wollte es unbedingt machen, ja.
Er wollte es unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Herkunft auch zu tun hat, ob man in Irland auch riesen Frank Sidebottom-Fan war oder was da los ist.
Mhm.
Aber er hatte tierisch Bock drauf und hat es ja dann schlussendlich auch gemacht. Und das Witzige ist, dass der Co-Autor von dem Buch, John Ronson, der hat in der Support Group von Frank Sidebottoms Band, also von Chris Seavys Band, hat der mitgespielt. Und sein Weg in die Band ist relativ ähnlich wie der Weg der Hauptfigur jetzt in dem Film,
okay,
wie er in die Band reinkommt. So. Und das ist auch ziemlich zu Beginn des Films. Damit würde ich sagen, spoiler ich nichts, weil der Film funktioniert nur damit, dass Donald Gleason eben als Typ, der gerne Songs schreiben würde, sich aber irgendwie das Gefühl hat, ich habe ein zu gutes Leben, mir fehlt der psychische Abfuck, um irgendwie gute Songs schreiben zu können. Ne? Mhm. So, meine Abgründe sind nicht tief genug. Der steht irgendwann am Strand und ärgert sich und dann kommt diese Band in ihrem Van angefahren, beziehungsweise er läuft dahin, weil es da so ein bisschen Aufruhr gibt, weil sich der Gitarrist ertränken möchte. Und dieses Ereignis hat tatsächlich genauso oder sehr ähnlich so stattgefunden und dadurch ist John Ronson, der eben das Drehbuch mitgeschrieben hat, in der Band gelandet und der erste Auftritt war dann eben wohl auch sehr ähnlich wie im Film. So. Und das ist alles einigermaßen witzig, zumal es eben auch über weite Strecken hat es mir großen Spaß gemacht, ne? Weil der Film kommt im ersten Moment schon recht anders daher. Und ich mag Donald Gleason eh gerne, weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich mag ihn auch.
Ja?
Donald Gleason, also, gucke ich sehr gerne.
Der hat ja, ich meine, der war auch Black Mirror, ne? Ich glaube auch erste oder zweite Staffel, das war für ihn schon auch ein Sprungbrett. Und ich meine, mittlerweile ist er auch bei Star Wars mit drin. Also der hat echt einen großen Aufstieg hingelegt und das finde ich, also so von außen sehend, jetzt gar nicht so mit so der Mörderunterstützung von seinem Vater, den wahrscheinlich mehrere Leute kennen. Jedenfalls macht Frank eben zumindest die erste Hälfte oder zwei Drittel hat er mir echt großen Spaß gemacht, weil die dann eben, die Handlung nimmt dann einen ganz geilen Verlauf, so, er schließt sich eben dieser Band an und das ist eine total abgefahrene, experimentelle Band, die machen total schräge Mucke, die aber zwischendurch, finde ich, total geil ist. Und das ist auch so ein schönes Ding. Alle Schauspieler haben die Instrumente real gespielt, das heißt, alles, was du da an Musik hörst in dem Film, wurde auch genau so tatsächlich von den Schauspielern gesungen und gespielt.
Okay.
Und das ist ja bei solchen Filmen sonst eher ungewöhnlich so und dann fahren die nach Irland in den Wald und das hätte ursprünglich in Schweden spielen sollen, haben sie aber in Irland gemacht, weil der Regisseur Lanny Abramson, der eben selber Ire ist und der auch irgendwie schon viele Filme gemacht hat, die im irischen spielen, so, der wollte das lieber in Irland machen, dann sind die da in Irland in den Wald gefahren, um dort ein Album aufzunehmen. Und das hat sich ewig hingezogen. So, und dann weil Frank so ein Perfektionist ist und die eben total experimentelle Sounds aufnehmen wollen und so weiter. Mhm. Und dann nehmen die da in dieser Hütte das Album auf. Und darum geht's in dem Film. Und das ist eben so, über die ersten zwei Drittel funktioniert das für mich super. Und dann, ohne da jetzt irgendwas zu verraten, nimmt der Film eine Wendung und damit verändert sich auch so ein bisschen die Erzählstruktur und dadurch zieht sich's dann plötzlich und dann kriegt man so ein bisschen eine Message von Latz geknallt, finde ich.
Die dir nicht so gefallen hat.
Nee, das hat nichts mit der Message zu tun, die mir nicht gefallen hat. Ich fand es so ein bisschen eben, wie gesagt, mit der Brechstange oder halt einfach dramaturgisch nicht clever gelöst, so, weil der hat eben, wie gesagt, der kann, für mich anfangs kam der sehr dynamisch und anders daher, so, und plötzlich rutscht der eben in so eine, übrigens, wir haben hier auch noch eine Message, und dann zieht sich das so.
Rettet die Wälder.
Ja.
Okay.
Das ist nicht die Message, aber es ist eben, hinten raus war ich dann so ein bisschen enttäuscht, deswegen ist es schade, gegen Ende kackt er für mich ein bisschen ab, bis dahin hatte ich stellenweise großen Spaß.
Naja, ist leider das Problem bei manchen Filmen, dass die halt nicht genug Luft haben, um das Ganze irgendwie über die volle Laufzeit ins Ziel zu tragen.
Ja, und das bei einer Lauflänge von einer Stunde 35 Minuten, wo ich mich eigentlich im Vorfeld schon gefreut hatte und dachte so, geil, mal wieder irgendwie so 90 Minuten. Mhm. Und dass der es dann geschafft hat, im letzten Drittel eben echt lange zu werden, das hat sich für mich, der hätte auch 2,5 Stunden sein können. Ich habe mich nicht gewundert, weil eben, wie gesagt, der letzte Teil war wirklich langatmig.
Ja. Das ist schlecht.
Der hat auf Festivals hat er einige Preise eingeräumt. So. Der hat auch viele Nominierungen. Ich glaube 13, hier steht es ja, 13 Siege, 16 Nominierungen. Und eine sehr schöne Besetzung, wie ich finde, mit eben Donald Gleason, Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal spielt auch noch mit.
Okay.
Und kein großer Cast, weil wie gesagt, die sind ja die meiste Zeit da im Wald in dieser Hütte.
Ja, wenn man den Trailer sieht und allgemein von der Story hört, denkt man auch so, ist so ein typischer Sundance-Film, der irgendwie da vorgestellt worden ist, ja, oder so vom
da
Stil
her. Da hat er auch Premiere gehabt, 17. Januar 2014 lief der auf Sundance, dort haben sie es auch schön gemacht, das ist dann anderen Publikum, haben alle so eine Masken bekommen, die wie Frank aussahen und so, also da haben sie sich schon Mühe gegeben. Und eben, auf Festivals hat er auch funktioniert.
Das hatten wir doch schon, bei Eric Cantona, mit den Masken.
Ja, stimmt, ja. Aber finanziell hat der Film halt dann natürlich wenig rausgeholt. Ne? So, der hat jetzt, ich meine, der ist von 2014 und ist jetzt irgendwie bei knapp über 1 Million, bei dem, was er eingespielt hat. Das ist natürlich auch kein Plusgeschäft. Ende August 2015 lief er in Deutschland an. Ist eben auch schon eine Weile her. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, der lag hier eine Weile rum und ich irgendwie hat es den richtigen Moment gebraucht. Und jetzt habe ich ihn gesehen und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, auch wenn der eben gegen Ende so ein bisschen enttäuschend war.
Wo bist du jetzt gelandet?
Für mich kriegt er 7,5 Pappköpfe.
7,5. Ansonsten wäre Potenzial für mehr drin gewesen, sagst du.
Ja. Ja, weil generell mag ich so Filme, wo so...
Die 90 Minuten gehen.
Ja, das sowieso, nee, aber auch wo die Musik so ein bisschen im Fokus steht, weißt du? So High Fidelity ist für mich einer der tollsten Filme.
Ja, total.
Und einfach so Filme, wo so Musiker oder um ihre Musik geht oder wie sie ihre Musik kreieren und so, das finde ich immer relativ spannend.
Mhm.
Und das war hier eben auch schön, weil zum Teil echt anders.
Nicht so der typische Musikfilm.
Nee.
Okay. Was war das denn für Musik, die gemacht haben? Also ist
es
so?
Es ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil es zum einen eine üble Range hat.
Okay.
Und die dann eben auch hingehen und eigene Instrumente kreieren.
Okay.
Und die Sounds dann aufnehmen. Weißt du, dann kippt er irgendwie einen Eimer Wasser aus und nehmen das mit dem Mikro auf und das bauen sie dann ein.
Ah ja.
Und sie hat eins, Maggie Gyllenhaal hat eins von diesen Instrumenten, ich weiß es leider gerade nicht aus dem Stegreif, wie das Ding heißt, wo du nur so ein Board hast und dann wie so eine Antenne, wo du dann so entfernt mit
ach so, der Hand irgendwas mit Phon, ja.
Ja, genau. Irgendwas mit Phon. Ein Telefon.
Ein Videofon.
Ja, wie auch immer. Also, ich finde, man kann sich den Film gut angucken.
Man kann sich den Film gut angucken.
Ja.
Am besten auf dem Fernseher.
Naja, weißt du, es ist nicht die 100%ige Empfehlung von mir.
Okay. Naja, aber 7,5 ist doch schon, also 7,5 ist doch, also wenn ich dem Film 7,5 gebe, dann.
Ich weiß, ja, dann ist er sehr gut.
Das ist schon sehr ordentlich.
Und ja. Ich fand den auch, wie gesagt, also die. So, die erste Stunde war ich wirklich gut unterhalten.
Okay.
Ich hatte echt Spaß, manche Sachen wirklich lustig. Und eben,
hatte Spaß, Deli. Spaß. Hatte richtig Spaß.
Hatte ich einen Spaß.
Da hat er aber ein Hirn geklatscht.
Rambazamba.
Aber hallo.
Halligalli.
Wer ist bei Anchorman gelacht?
Na, um Gottes Willen. Jetzt bitte fange ich schon wieder an, Anchorman mit reinzubringen.
Um Gottes Willen.
Wenig, was an Anchorman rankommt.
Ja, ich wollte jetzt nicht eine Sendung komplett verstreichen lassen, ohne Will Ferrell.
Ja, siehst du, ey, ich habe mir dieses Mal echt Mühe gegeben. Ich habe keinen Will Ferrell-Film dabei.
Das ist sehr ordentlich. Aber wir haben auch keine Themenziehung diesmal. Ja.
Ist egal.
Ist ja die Home-Sendung.
Ich habe mir doch trotzdem noch mal zum x-ten Mal irgendeinen Will Ferrell-Film angucken können und darüber sprechen können.
Das stimmt. Du hast ihn trotzdem erwähnt am Anfang.
Ja, der Form halber.
Der Form halber. Ist der Running Gag.
So ist außerdem hatte er vor kurzem Geburtstag, haben wir festgestellt.
Happy Birthday, Will Ferrell.
Happy Birthday, dear Will.
Wie alt ist er geworden?
Keine Ahnung.
Digga, das weißt du nicht als
Fan. Er lebt ewig.
Ja, natürlich.
Wird er zumindest.
Das google ich mal schnell.
Ja, dann google du mal, wie alt Will Ferrell geworden ist. Ich habe ja vor kurzem erst wieder auch einen seiner Tode, also beziehungsweise den von Diego Luna, ne, erwähnt.
Mhm.
Und werde mir aufgrund dessen wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nochmal Casa de mi Padre angucken.
Ah, den ich an Medium fand. Also 1967 ist er vom Jahrgang.
1967.
Der gute Will.
Na dann, ist ja noch eine Weile hin bis zum nächsten Runden.
Genau, bis zum nächsten Runden ist noch ein bisschen hin. Ja. Der wird dann ausgiebig gefeiert mit einer 7 Stunden Will Ferrell-Sendung, genau, wo Lee alle Filme vorstellt und ich nur nickend daneben sitze.
Bei Anchorman darfst du dann mitreden.
Bei Anchorman darf ich mitreden, genau. Ja. Also ja, der war gut. Also
das sind ja wirklich hoffentlich nicht die einzigen Will Ferrell-Filme, die du gut findest.
Nee, es gibt mehrere.
Okay.
Die Stiefbrüder mag ich sehr.
Ja.
Step Brothers und auch Stranger Than Fiction haben wir drüber geredet, den mochte ich auch.
Ja, sehr gut.
Welcher richtig schlecht bewertet worden ist, weil ich scrolle ab und zu durch meine Amazon-Watchlist und so, ist ja der zweite Teil von Zoolander, den ich ja noch nicht gesehen habe.
Oh.
Und da mochte ich zum Beispiel den ersten sehr, sehr gerne.
Ich auch. Und da und der war zweite ich Charakter? Aber schon skeptisch, als die überhaupt mit der Idee ankamen, noch einen zweiten zu machen, weil es ist, ich weiß
keine
nicht, hat
Idee.
Das für dich schon mal funktioniert, dass die so viele Jahre später, speziell bei einer Comedy, eine Fortsetzung gemacht haben und das funktioniert hat?
Bei einer Comedy... Also was jetzt natürlich keine klassische Comedy ist, aber durchaus witzige Elemente hat. Ich mochte die Fortsetzung von Trainspotting von Danny Boyle, den zweiten.
Okay, der fand ich auch recht dünn, vor allem im Verhältnis zum ersten.
Also, im Verhältnis zum ersten natürlich, aber hat für mich super funktioniert. Fand ich trotzdem einen sehr guten Film.
Sehr guten Film, wirklich?
Ja, so 8 nee. Punkte hat er von mir bekommen.
Oh, auf jeden Fall. Wow, den fand ich sehr rund. Nie im Leben, der hätte von... Alter!
Protesthölzer.
Hey, hallo, bei 8 Punkte für, jetzt hätte ich schon Terminator 2 gesagt, Trainspotting 2.
Der war doch super.
Ne.
Doch.
Weit
der war nicht so gut wie der erste, super. Aber er war super.
Ja, was hat denn der erste 10 bekommen bei dir oder was?
Ne, 8, 2.
Okay. Oh je, ich sag das dazu.
This is not combat. It's an act of lunacy.
Mein Name ist Bond, James Bond.
Gute Sean Connery.
Der gute Sean Connery.
Alter, also wirklich, nein, dann müsste ja Trainspotting, der erste müsste ja dann bei 20 Punkten sein oder so. Wenn der zweite bei 8 ist, Alter. Ja, hallo? Ja, ohne Scheiß, du fandst ihn sehr gut. Das allein finde ich schon irritierend.
Ich fand ihn, ja, ich war super unterhalten. Fand ihn super. Auch so, wie die alten Charaktere wieder eingeführt worden sind. Ich mochte den.
Okay, ich war enttäuscht.
Also insofern, es kann funktionieren. Aber bei Zoolander hat es offensichtlich nicht funktioniert.
Nee, aber da darfst du dir, bitte, du darfst ja auch da...
Ich darf mir auch meine eigene Meinung bilden.
Ich bitte drum, weil das würde mich jetzt interessieren. Naja, nachher findest du Zoolander 2 besser als den ersten, du.
Kann passieren.
Nee.
Vielleicht sage ich, es ist der beste Will Ferrell-Film, den ich jemals gesehen habe.
Ich würde jetzt wetten drauf abschließen, dass das nicht so ist.
Okay, um 1 Euro.
Also wenn es dir 1 Euro wert ist, dass du hinterher sagst, Zoolander ist der bessere Film als der erste, also der zweite...
Hättest du mich für so abgebrannt und obdachlos, dass ich jetzt auf diesen Euro so aus bin, dass ich dir ins Gesicht lüge.
Pokerturnier wird hier gespart, ey. Ja, ja. Nein, ohne Scheiß. Also Zoolander 2 fand ich extrem überflüssig.
Ja, der ist irgendwie bei, also ich glaube von 10 Sternen hat er irgendwie 3,8 oder so.
Ach echt?
4,1, der ist richtig schlecht bewertet, wo ich dachte, okay, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus von der Bewertung.
Ja, bin ich mal gespannt, wie viele Sterne oder Punkte der von dir kriegt.
Ja, da sind mir ist tatsächlich aufgefallen, so beim Durchscrollen, weil das war tatsächlich, wo ich diesen Slow Learners gewählt habe, den ich mir da angeguckt habe, diesen How to be Sexy.
Ja.
Da bin ich so ein bisschen durch meine Film-Watchlist gescrollt halt von den Filmen, die ich mir irgendwie zugelegt oder darauf gepackt habe, die ich noch sehen will.
Mhm.
Und da sind 3 Will Ferrell-Filme bei tatsächlich.
Was sind die anderen?
Da ist dieser Daddy's Home ist dabei.
Okay.
Und dieser komische Knastcoach-Film, wo ja... wo Kevin Hart mitspielt, was ja für mich schon mal Anti ist, aber ich sage ja, okay, vielleicht zum Einschlafen mal werde ich mir den Film geben.
Der war leider auch nicht dolle.
Ja. Und die beiden Teile von Daddy's Home würdest du jetzt auch nicht als beste bezeichnen?
Nee,
im Grunde. Also habe ich jetzt nur Filme drauf von Will Ferrell, die ja Gurken sind.
Ja.
dann wird er eher sinken vom Stern, wenn das die nächsten die anstehen.
Ja, ja, also nee,
dann sollte er mal langsam was Gutes drehen.
Musste zwischendurch auf jeden Fall, wobei, ja, der letzte richtig gute Will Ferrell-Film ist für mich gefühlt auch schon eine Ewigkeit her.
Ja, du hast ja über Sherlock Holmes hast ja schon erwähnt, dass der eine ziemliche Gurke ist.
Unterirdisch.
Das war auch ein massiver, der wurde richtig auseinandergerissen in der Kritik.
Dann eher noch so Land of the Lost, der ist ja jetzt auch noch nicht so ewig her, aber.
Okay, der ist auch an mir vorbeigegangen.
Wie?
Echt? Ja, ich weiß schon, welchen Film du meinst, aber.
Mit Danny McBride, Alter.
Ja, aber nicht gesehen halt.
Ah, doch, den fand ich.
Aber so die Filme, also die waren schon. Da hat er schon so, der hat ja so mit Step Brothers und Ricky Bobby, Ricky Bobby und so, das war ja schon, das war ja nicht so Kommerz, sondern das war ja schon so Anarcho-Komödie so. Und jetzt so die letzten mit diesem Daddy's Home und dieses Knastcoach und so, das ist ja schon alles sehr, ja, sehr.
Ist eine andere Liga.
Ist klar. Schon auf ein breites Publikum ausgezielt und das finde ich auch nicht so prall. Also das sind so die Filme, die mich
dann nicht mehr reizen. Deswegen, das ist der Punkt und entsprechend ist nämlich auch der Humor, deswegen muss man da schon differenzieren. Also klar. Wenn das so ein Mainstream-Film ist, ist der Humor entsprechend platt.
Will Ferrell ist nicht Will Ferrell, willst du sagen?
Genau.
Okay, ich werde es versuchen zu beachten.
Immer eine Frage davon, wie groß ist der Film und so weiter.
Jo. Naja.
Gut.
Schließen wir das Ganze an der Stelle ab?
Können wir machen.
Wir erscheinen immer dienstags um 18 Uhr. Mhm. Vielleicht sagst du nochmal die Seite, wo uns die Leute direkt streamen können. Da gibt es Kapitel, da gibt es Trailer.
Ja, ich meine, mittlerweile könnt ihr das auch wirklich mit sämtlichen Apps machen. Ich habe das wieder mal durchgeguckt und...
Ja.
Es wird eher mehr als weniger. Insofern.
Richtig.
Bewegtbildbanausen.podigy.io ist unsere URL. Und ansonsten eben auf allen gängigen Podcast-Apps.
Überall.
Fast überall.
Ihr findet uns auf MTV, bei WOM, im Regal.
Bei WOM.
World of Music, wir sind überall.
Ja, genau. Wie hieß der Piratensender hier von den Supernasen?
Piratensender Powerplay.
Ja, Mann.
Natürlich. Auf dem Piratensender Powerplay sind wir auch zu streamen.
So, jetzt muss ich einmal noch hier draufhauen. I know what you're thinking, Punk. Einfach der Form halber. So.
Clint.
Yes, sir.
Guck ins Bluff. Unbedingt gucken. So, genug Stoff für heute.
Ja.
Bewegtbild-Banausen sind raus.
Wir sind raus.
Wir hören uns nächsten Dienstag. Tschüssi.
Peace out.